Hallo da draußen an den Empfangsgeräten. Hier ist Dreipod, das Popkultur-Ranking im Podcast-Format.
Wir präsentieren euch jeden Monat unsere Top-3-Nominierung aus der Welt der Popkultur.
Wir nominieren reihum zu einem vorher festgelegten Thema, kennen aber untereinander die Top-3 der jeweils anderen im Vorfeld nicht.
Es geht um Musik und Interpreten.
Um Filme und Serien.
Um Hörbücher, Computerspiele, um popkulturelle Phänomene aller Art.
Wir sind
Micha,
Björn
und Daniel und wünschen euch gute Unterhaltung.
Das war ja nicht explizit ausgeschlossen bei dieser Kategorie.
Das stimmt. Ja, gut, darauf wird dann gleich genauer einzugehen sein. Ich bin gespannt. Und ich sage Hello again und hallo da draußen an den Empfangsgeräten. Wir blicken auf den Kalender und reiben uns verwundert die Augen. Es ist der 3. Oktober, ein ganz besonderes Datum in Deutschland, denn es ist Dreipod-Tag. Welcome back, wir sind zurück aus der Sommerpause. Wir, das meint den Mann, der mir zuliebe, ihr werdet es kaum glauben, ein Roland-Kaiser-Konzert hat sausen lassen. Er steht auf Schlager und auf richtig gutes Zeug. Hier ist der liebenswerte Björn.
Ja, hallo Daniel.
Und hier ist der Mann, der ZDF-Info auf seiner Fernbedienung auf der 1 hat. Er kann die Wahrheit vertragen und er denkt besser mit dem Schläger. Hier ist der einzigartige Micha.
Schönen guten Abend, Daniel.
Ja. Daniel.
Ja,
ich habe das Roland-Kaiser-Konzert sausen lassen für ein gemeinsames Deichkind-Konzert.
Ja.
Und heute kam die Eventen-E-Mail für das Roland-Kaiser-Konzert im nächsten Jahr an der Waldbühne, wo du mir zugesagt hast, wenn ich mit zu Deichkind komme, kommst du mit zu Roland-Kaiser.
Das habe ich wohl in einem Anflug von Übermut habe ich das möglicherweise getan. Das müssen wir an separater Stelle oder vielleicht etwas später besprechen, weil natürlich, wie ich unsere Gespräche so oft und gerne starte mit den Worten, Jungs, schön, dass ihr da seid, lasst uns über Popkultur reden. Denn irgendwann im Sommer kam mir der Gedanke, es sei eine gute Idee, über die Top 3 unterschätzten Schauspieler zu reden. Seid ihr zu einem ähnlichen Ergebnis gekommen?
Eine gute Idee ist es grundsätzlich schon.
Das beruhigt mich, ja.
Aber gute Idee heißt ja nicht, dass es das besonders einfach gemacht hat. Weil die Kategorie, glaube ich, sehr viel Raum für Interpretationen lässt. Ja. Noch mehr, als wir das bei so manch anderer Thematik haben. Weil was heißt schon unterschätzt?
Ja. Und wann will ich es euch schon mal einfach machen? Also das ist ja,
ne? Genau. Ja. Insofern kann ich nur sagen, ihr werdet heute von mir wahrscheinlich eine Definition von unterschätzt erleben, die ich vermute fundamental abweicht von der, die ihr euch gegeben habt. Aber ich weiß es ja natürlich nicht.
Oh. Ja. Micha, wie sieht denn deine Definition aus?
Ich glaube nochmal anders, weil das hätte gerade von mir kommen können, den Satz, den Björn gerade so ausgesprochen hat. Ja. Ich war, um zuzugeben, als du das Thema letztes Mal vorgestellt hast oder uns aufgezwungen hast, das ist ja die bessere Formulierung, ich war völlig blank. Mir ist spontan gar nichts eingefallen. Da habe ich ein, zwei Wochen abgewartet, da ist mir immer noch nichts eingefallen. Mittlerweile ist mir was eingefallen, aber ich glaube auch, dass ich das Thema anders angegangen bin als ihr. Ich will jetzt nicht sagen besser oder schlechter, also schlechter auf keinen Fall. Aber weil, was heißt unterschätzt? Es gibt natürlich Schauspieler, die ich total gerne sehe, die keine Megastars sind. Sind sie deshalb unterschätzt? Oder sind sie da genau richtig und haben auch die Anerkennung von Fachleuten oder von Kinofans und so? Insofern habe ich auch eine eigene Interpretation geschaffen.
Wenn ihr der Meinung seid, ich habe mir dazu intensive Gedanken gemacht, dann überschätzt ihr mich maßlos. Würde ich sagen. Nein, letzten Endes, es ist ja wie so oft in unserem Podcast ein hochsubjektives Empfinden. Und gerade diese offene Frage, ich hatte ja auch Bezug genommen auf die Top 3 unterschätzten Filme, die wir in Folge 4 war es, glaube ich, gemacht haben. Also auf jeden Fall viele, viele Monde her. Ich fand das damals schon spannend und ich dachte, das wäre mal wieder reizvoll, tatsächlich so ganz offen an sowas ranzugehen. Ich würde dann einfach vorschlagen, lasst uns einfach starten. Ganz wesentliche Regeln und Abläufe haben sich auch über die Sommerpause hinweg ja nicht verändert. Wir nominieren jetzt gleich reihum unsere Top 3, haben im Vorfeld kein Wort darüber verloren und wissen nicht, was die jeweils anderen nominieren. Der Björn fängt an, Micha macht weiter und ich schließe die Runden heute jeweils ab. Das Ganze dauert 1 bis 2 Stunden. Durchhalten lohnt sich auf jeden Fall, denn am Ende dieser Episode verunsichert uns Micha mit dem Thema der nächsten Folge. Und bislang haben weder Björn noch ich eine Ahnung, was uns erwartet. Und auch ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, dürft euch dazu gerne überraschen lassen. So.
Es gibt kein Vetorecht, das muss man vielleicht dazu sagen, ne? Also hatten wir bis jetzt noch nicht, dass Leute Du hast dich ja auch beratungsresistent gezeigt damals.
Ja.
Das werde so ich dir nachtun.
Mein zweiter Name, beratungsresistent. Mhm. Ja. Micha, du hast jetzt noch einen Moment Zeit, um deine Notizen zu sortieren. Der Björn macht das eh wie immer locker aus der Hüfte und darf jetzt auch beginnen mit seiner Top 3. Und Björn, ich bin total gespannt auf deine definitorischen Gedanken zum heutigen Thema.
Ja, locker aus der Hüfte heißt ja in der Regel bei mir ahnungslos und völlig uninformiert, aber dafür nah am Herzen.
Sehr gut.
Und ja, meine Definition, ich glaube, vielleicht entpacke ich sie auch im Laufe meiner drei Nominierungen, aber ich glaube, die erste Nominierung, die ich gleich treffen werde, die ist schon mal der Hammer. Ja. Denn meine Nummer 3 ist ein absoluter Hollywood-Star, über den, wenn man so ein bisschen ins Internet einsteigt, einerseits gesagt wird, er sei überbewertet und andere sagen, er ist unterbewertet. Und dazwischen gibt es wahrscheinlich auch so einiges. Ich habe ihn deswegen als unterbewertet, unterschätzt definiert, weil er für mich nicht nur ein Hollywood-Star ist, sondern einer der absolut ganz großen aller Zeiten. Und damit möchte ich ihn in die Riege heben von Robert De Niro, Al Pacino und Ähnlichen. Mhm. Und das zeigt sich aber weder in der breiten Wahrnehmung noch in dem zweiten Oscar, den er dazu bräuchte. Denn er hat bisher nur einen bekommen und das ist alleine ist ein Skandal. Meine Nummer 3 ist Leonardo DiCaprio.
Nein.
Und das ist das, was ich meine mit unterschätzt. Ich glaube, dass er unterschätzt ist. Diesbezüglich.
Ich habe mir auch meine Gedanken gemacht, insbesondere da das Thema ja auf mein Konto geht. Ich habe mit vielem gerechnet, aber damit habe ich nicht gerechnet.
Micha ist gerade zwischen enttäuscht.
Ich weiß nicht, ob er eingefroren ist. Ich weiß nicht, ob Zoom gerade wieder streikt und Micha einfach eingefroren. Nein, Micha bewegt sich. Okay.
Es ist dieser enttäuschte Blick des Fachmanns.
Lacht höhnisch. Nein, nicht enttäuscht, aber ich bin verwundert. Das auf alle Fälle. Also ich habe jetzt, als du gesagt hast, es ist ein Megastar, war ich jetzt gerade irgendwie bei Will Smith oder Tom Cruise, wo man sowas ja auch die Argumentation anbringen könnte. Die haben ja da keinen Oscar. Also das ist eine sehr, sehr steile These. Also nicht, dass wir hier keine steilen Thesen hätten in diesem Podcast, ne? Dafür sind wir ja bekannt. Aber DiCaprio als unterschätzt nicht mehr, würde ich sagen. Also da ist dann einfach zu viel passiert seit Titanic.
Ich glaube nicht, dass er in der Kategorie gesehen wird, wie ich es gerade definiert habe, der All-Time-Greats. Er wird sicherlich als ein sehr guter Schauspieler mittlerweile gesehen und nicht mehr als der hübsche Junge, der in Titanic, was sicherlich vieles überschattet hat. Aber, und natürlich wird auch gewürdigt, was er in Gilbert Grape schon in jungen Jahren getan hat. Aber wenn man sich, um das Wort zu nehmen, das Oeuvre seiner letzten 25 Jahre mal anguckt, ich glaube, es gibt kaum was Größeres in Hollywood. Und
jetzt hast du
die Frage ist, wird das so gesehen oder nicht?
Jetzt hast du natürlich auch zwei Schauspieler angesprochen, die irgendwie beide um die 80 sind, also mit Robert De Niro und Al Pacino. Und natürlich nochmal ein deutlich breiteres Oeuvre und natürlich auch einfach nochmal ein paar Jahrzehnte Film-Schauspieler-Karriere mehr auf dem Buckel haben. Ne? Also das ist zeitlich natürlich dann...
Wobei man darüber ja streiten kann, wie viel Substanzielles da in den letzten Jahrzehnten noch dazugekommen ist bei den beiden.
Ja.
Ja.
Also insofern relativiert sich das wieder. Aber ich finde ja spannend, Björn, glaubst du, dass DiCaprio unterschätzt ist, weil er anders als De Niro und Pacino, die waren niemals so Herzensbrecher. Die waren keine Teenie-Idole. Ne?
Ja.
Und meinst du, das hängt ihm immer noch nach in der Wahrnehmung?
Da bin ich eher bei dir, dass ich glaube, das hängt ihm nicht mehr so nach. Ich glaube, das hing ihm viele Jahre nach. Vor allem nach Titanic, was ja alles überschattet hat. Und dennoch glaube ich, dass nicht gewürdigt wird, was er in den einzelnen Rollen geleistet hat. Und wenn man sich so ein bisschen da so reinbegibt in die Art und Weise, auch wie er an diese Rollen angibt, er ist ja auch jemand, der sich da voll und ganz reinsteigert, ne? Der sich ja, glaube ich, auch aus dem Sozialleben weitestgehend rausnimmt und dann wochenlang versucht, diese Persona zu verkörpern. Und ich glaube, das sieht man auch. Und vor allem die Bandbreite ist halt irre. Ne? Mhm. Also er hat ja zu Recht auch für The Revenant den Oscar gewonnen, klar. Auch wenn ich den Film da etwas langatmig fand. Aber selbst dann auch so kleinere Sachen wie bei Once Upon a Time in Hollywood beispielsweise. Dann als Gegenstück The Wolf of Wall Street. Ja, wir hatten schon mal drüber gesprochen, du warst ja der Meinung, Micha, dass es auch eine einfache Rolle war in dem Sinne, also dass man es leicht gemacht hat. Dennoch ist das so auf den Punkt und so eine tolle Verkörperung. Ja. Und du siehst einfach von im Grunde genommen Comedy über auch unsympathische Rollen, ja. Jetzt fällt wie hieß dieser Film zuletzt auf Apple?
Killer of Flower
Moon. Ja, genau. Ja. Killers of a Flower Moon. Ja. Ich habe mich durchgequält durch den Film.
Ich auch.
Aber seine Performance, absolut krass, finde ich. Ne? Also und deswegen glaube ich einfach, dass man noch nicht anerkennt, dass er ganz oben dabei ist.
Du meinst, es können erst spätere Generationen wirklich beurteilen, wenn er sein Oeuvre beendet hat.
Ich sehe das
hat.
Heute schon so.
Vielleicht ja, hat er auch ein bisschen Visionär, viel, Björn.
Ja, ich glaube, vielleicht hat er ein bisschen viel Martin Scorsese gemacht, was natürlich auch
Martin Scorsese hat auch ein bisschen viel Martin Scorsese
gemacht. Kann man zu viel Martin Scorsese machen?
Das also aus meiner Sicht nicht.
Ja. Also wenn man wirklich, also ich will, das hört sich jetzt so ein bisschen an, als ob ich ihn nicht cool fände als Schauspieler. Ich finde, es ist ein grandioser Schauspieler. Ich habe bloß mit dieser Vokabel unterschätzt halt. Das wäre bei mir keiner, der mir in der Kategorie einfällt. Aber was man ihm auf alle Fälle zugutehalten muss, neben seiner Schauspielkunst, ist natürlich auch die Rollenauswahl.
Ja.
Also das ist einer der wenigen Schauspieler in Hollywood, wo du keine Rolle findest, wo du sagst, okay, das hat er wegen des Geldes gemacht.
Ja.
Viele Schauspieler machen ja von wegen, okay, ich mache einen für mich. Mach eine Sache, auf, wenn sie es leisten können. Eine Sache, auf die ich Bock habe. Und dann drehe ich einen Film, was der Agent von mir will. Und sei es halt ein Superhelden-Geschichte. Lustig, wisst ihr übrigens, was der mal Timothy Chalamet mal geraten hat als Karrieretipp? Mhm. Hat ihm zwei Sachen gesagt, von wegen, der ist ja auch gerade so der angesagte Newcomer, der halt auch so ein bisschen in diese Richtung geht, wie DiCaprio möglicherweise in die gleiche Richtung geht. Er hat gesagt, keine harten Drogen und keine Superheldenfilme.
Ja.
Ja.
Aber wenn ihr meine These nehmt, dass ich sage, er ist deswegen unterschätzt, weil er nicht als einer der All-Time-Greats gesehen wird, der absoluten Upper Echelon of Goats, ist das nicht, ist, also glaubt ihr, dass er so gesehen wird?
Nee, wird er nicht gesehen, aber ich glaube, das ist vielleicht auch noch zu früh. Er ist ja immer noch relativ jung und viele Rollen können da auch noch mal dazukommen. Aber ich weiß auch nicht, ob er auf einem Level wie De Niro und Al Pacino ist. Aber das ist dann auch wieder Geschmackssache. Also ich verstehe schon deine Annahme von wegen. Es heißt ja nicht von wegen Leute, die wir heute nennen. Das sind einfach Sachen, die keiner gut findet. Und ich finde sie gut und deswegen sind die unterschätzt, sondern Leute finden die gut. Aber es geht noch besser. Ja. Eigentlich sind sie noch viel besser als in der Wahrnehmung.
Und das war ja eigentlich mein Argumentationsversuch. Also dass Robert De Niro und Al Pacino, ja, deswegen habe ich das so betont, Al Pacino und Robert De Niro halt um die 80 sind und da vielleicht einfach noch ein bisschen Zeit ist, weil man würde Leonardo DiCaprio ja jetzt nicht den Lebenswerk-Oscar geben. Dafür wäre es einfach ein bisschen früh. Und ich glaube für mich.
Björn zweifelt gerade.
Nee. Ich glaube nur, dass man Robert De Niro und Al Pacino mit 50 auch bereits als Goats gesehen hat.
Ja, ist er 50, DiCaprio? Ja, ne?
Ja.
Roundabout
50. Und ich meine, man muss auch mal sehen, wenn du dir anguckst, welche Leute zwei Oscars gewonnen haben, Tom Hanks, Denzel Washington und so weiter. Ja, danke, das kann nicht sein.
Ja.
Und ich meine,
meine Lobrede aus Tom Hanks. Der zumal ja DiCaprio für seine beste Rolle noch nicht mal nominiert war.
Na? Gilbert Grape oder was?
Nee, da war er nominiert.
Da war er nominiert, stimmt.
The Departed.
Ja. Er ist insgesamt nur 6-mal nominiert worden, glaube ich, oder 7-mal.
Ja, nur, also.
Also mir wäre er mir wäre er tatsächlich aus dem Grund nicht eingefallen, weil ich schon mal diesen Teenie-Schwarm-Aspekt schon lange, lange nicht mehr bei ihm gesehen habe. Also da müsste man noch früher anfangen, so Romeo und Julia. Ich glaube, da ging es dann so richtig los. Und Titanic war natürlich auch ein Thema. Aber wenn ich auch so an die 2000er denke, also Film, in dem ich ihn auch ganz großartig fand, war Blood Diamond zum Beispiel. Ja. Haben wir auch ein paar Mal drüber gesprochen. Also off the record, also außerhalb des Podcasts kann ich mich erinnern früher. Und dann passierte ja wirklich eine ganze Menge. Und ich musste zum Beispiel eben auch gerade an Don't Look Up denken. Also auch nochmal eine komplett andere Rolle irgendwie. Und ich finde ihn wirklich so wandelbar. Über Wolf of Wall Street haben wir auch lang und breit gesprochen. Also für mich ist er schon ziemlich weit oben. Also persönliches Empfinden.
Ja, das sage ich ja, aber er wird halt nicht so gesehen.
Ja, also genau. Und jetzt haben wir, es ist ganz lustig, weil jetzt kommen wir in den Bereich, wo wir sagen, unterschätzt von welcher, aus welcher Perspektive, von welcher Ebene gucken wir. Und Björn ist gerade wirklich auf der Spitze der Podcast-Pyramide, hätte ich fast gesagt, also der Schauspieler-Pyramide und guckt wirklich von ganz weit oben runter.
Oh, so.
Ja.
Im Herzen habe ich, im Herzen spüre ich immer noch Michas Blick.
Den spürt man immer.
Dein Herz durchbohrt vielleicht deshalb. Ja. Nein, du hast das ja auch begründet, wie du meintest. Also bei mir würden halt dann keine Oscar-Preisträger einfallen. Also da war ich auf einem anderen Trip, der mir irgendwie näher lag, sagen wir mal so. Aber ich kann das nachvollziehen, wie du argumentierst, weil ich dich ja auch schon ein bisschen kenne.
Welche Nummer 3 hat denn dein Trip hervorgebracht, Micha? Wie sah dein Trip aus? Wo hast du da Messlatten angelegt und was ist bei rausgekommen?
Rausgekommen ist bei meiner Nummer 3 jemand, dessen Namen kaum jemand kennt, dessen Gesicht kaum jemand kennt, aber dessen Stimme die meisten kennen dürfen. Meine Nummer 3 ist Benjamin Völz.
Okay, ja, also.
Der Grund, warum man eben Name und Gesicht nicht kennt, aber die Stimme ist, weil er hauptsächlich als Synchronsprecher aktiv ist. Und insofern handelt es sich hier um einen ganz seltenen Moment eines Stellvertretertitels bei mir. Weil ich glaube, dass die ganze Branche unterschätzt wird.
Ja.
Insbesondere von Björn, der gleich dazu Stellung nehmen kann. Der ja ein Verpflichter
von auch. Das Gesicht von Michael würde ich gerne nachmachen können jetzt.
Ja. Ein Verfechter von Originalversion ist, was natürlich auch völlig legitim und auch verständlich ist. Aber ich versuche mal, also ich glaube, dass diese ganze Branche der Synchronsprecher und Sprecherinnen unterschätzt ist. Und ich habe jetzt absichtlich jetzt nicht jemanden genommen, wo wir gerade bei De Niro waren, jetzt nicht jemanden wie Christian Brückner, weil der von einer anderen Basis ausgeht. Also wenn du De Niro sprichst und ein guter Sprecher bist, dann hast du anderes Material, mit dem du arbeiten kannst als Benjamin Völz. Mhm. Und da kann man ja mal sagen, der spricht seit Ewigkeiten zum Beispiel Keanu Reeves. Und da einfach, um nochmal reinzukommen, wir haben die Stimme alle schon mal gehört, um nochmal reinzukommen, hören wir uns einen kleinen Ausschnitt von Keanu Reeves beziehungsweise von Benjamin Völz an aus dem grandiosen, auch unterschätzten Film Im Auftrag des Teufels. Keanu Reeves steht vor Gericht als Strafanwalt und nimmt gerade eine Zeugin ins Verhör.
Kennst du auch ein Gesellschaftsspiel, das Wahrheit oder Pflicht heißt? Du stehst hier unter Eid, Barbara. Der Leumund eines Mannes. Seine berufliche Karriere. Sein Leben steht auf dem Spiel. Verstehst du? Das ist kein Scherz. Und jetzt antworte bitte. Hast du dieses Spiel, Wahrheit oder Pflicht, schon mal gespielt?
So, das war Benjamin Völz als Keanu Reeves und das ist besser als Keanu Reeves im Original. 100 Pro. Ich glaube, selbst Keanu Reeves würde da nicht keine andere Meinung vertreten. Das ist ein cooler Typ, Keanu Reeves, war einer der nettesten Leute in Hollywood, was man so hört und liest. Aber als Schauspieler hat er seine Grenzen. Und wie gesagt, Völz macht Keanu Reeves besser.
Also ist das ein geiler Satz. Völz macht Keanu Reeves besser. Ja, fühle ich. Ja. Du würdest jetzt einfach sagen, Schauspielerei ist dann natürlich, also versuche jetzt mal deiner Argumentationslogik zu folgen. Schauspielerei ist eben auch Synchron. Oder Synchron ist auch Schauspielerei, so rumgesehen. Und da muss man dann jemanden auch wie Benjamin Völz nennen.
Ja, das sind ja auch meistens wirklich ausgebildete Schauspieler. Also ich will das jetzt gar nicht an der Theaterschauspielschule aufhängen. Viele haben aber den Background, kommt vom Theater und das merkt man im gleichen Film übrigens auch Frank Laubrecht als El Pacino, als der Teufel persönlich.
Ja.
Da kriegst du Gänsehaut und da stinkt der auch nicht ab. Also ich glaube wirklich, und das wäre so der Tenor, dass man eine gute Synchro gar nicht mehr so wahrnimmt, wie sie es eigentlich verdient, wenn sie gut gemacht ist von einem guten Sprecher.
Ja.
Also ich kann dem total folgen, was du sagst. Nur hat das für mich, außer bis auf die Kategorie Schauspielerei. Also ich finde vor allem den letzten Gedanken total cool zu sagen, eine gute Synchro, ne, dass man das gar nicht mehr wahrnimmt. So, das finde ich schon einen interessanten Gedanken. Aber jetzt eine reine Synchro, wo ich diese Person weder im Körper noch in der Mimik erlebe, in einem Film, als guten Schauspieler zu bezeichnen, das geht mir ein Stück zu weit. Also, weil ein Schauspiel ist für mich auch etwas Visuelles und dazu leistet der in dem Moment keinen Beitrag.
Die Maßstäbe würdest du doch wahrscheinlich bei einem Hörbuch oder bei einem Hörspiel, wo es keine Vorlage gibt, nicht anwenden, oder?
Nee, da würde ich auch nicht behaupten, dass es Schauspieler sind, die das Hörspiel sprechen, sondern würde ich sagen, das sind Sprecher. Das ist für mich
ist eine schauspielerische Leistung. Bei einem Hörspiel einzusprechen, eine schauspielerische Leistung dazu gehört, da sind wir uns doch einig, oder nicht?
Das ist eine sprecherische Leistung, ja. Eine darstellerische Leistung, aber es ist kein Schauspiel. Schauen.
Okay, das ist interessant, weil da bin ich total anderer Meinung, weil Sprecher, jemand, der ein guter Sprecher ist, du könntest jetzt einen Nachrichtensprecher, der super Artikulation hat und das alles, die Technik beherrscht, würdest du nicht diese emotionale Regung hervorbringen, die du durch einen guten Schauspieler, der nur mit seiner Stimme arbeitet, der das schafft.
Absolut, da bin ich auch voll und ganz bei dir. Und ich glaube auch, dass Völz ein guter Schauspieler sein könnte, wenn ich ihn irgendwie vor Augen hätte. Da will ich gar nichts zu sagen. Dann könnte ich da was zu sagen. So kann ich nur was zu seiner Rolle als Sprecher sagen. Und das macht er toll. Das ist für mich aber nicht ein Schauspiel. Es geht jetzt nicht um eine richtige oder falsche Definition, sondern in meinem Verständnis wäre es das.
Ja, also für mich ist es auch Schauspielerei. Also ich persönlich würde mich da auch nicht auf das Schauen, auf das Visuelle versteifen wollen, sondern ich sehe und ich finde, das hat man auch gerade wunderbar in dem Audiosnippet gehört, was es erfordert, um sowas eben wirklich ausdrucksvoll rüberzubringen und ja tatsächlich Mimik, die du eben angesprochen hast, ja im wahrsten Sinne des Wortes dann auch hörbar zu machen. Und
der könnte dabei aber ein total steifes Gesicht haben und wenn du ihn dabei sehen würdest, würde er 10-mal beschissener aussehen als Keanu Reeves in dem Film. Und daher ist das so ein bisschen Äpfel und Birnen.
Jeder sieht beschissener aus als Keanu Reeves. Vor allen Dingen in dem Alter. Aber ich meine, es gibt ja auch Aufnahmen, wo du die Leute im Studio siehst, ne? Mhm. Und die stehen ja nicht so, die machen da nicht so einen Monolog, wie wir gerade gehört haben, mit versteinerter Miene. Das geht, glaube ich, auch von der Mimik überhaupt nicht.
Ja.
Von der Körperlichkeit. Das heißt, die spielen da schon. Nur die Tatsache, dass das gerade nicht gefilmt wird, nimmt nichts von der schauspielerischen Leistung weg, meiner Meinung nach.
Es nimmt nichts von der sprecherischen Leistung, das stimmt. Und gleichzeitig, wenn ich mir jetzt einen Film angucke, da gibt es ja ganz oft auch Szenen, in denen nicht gesprochen wird und trotzdem der Schauspieler eine Leistung macht, indem er zum Beispiel durch die Mimik, durch den Körper arbeitet. Und all das erlebe ich ja hier an der Stelle nicht.
Ja.
Deswegen ist das für mich eine andere Kategorie.
Interessant. Also, weil du gibt ja auch Passagen in Filmen, wo du den umgekehrten Fall hast, wo du nur die Stimme hörst von einem Schauspieler, der normalerweise in anderen Szenen, wenn es jetzt eine Erzählerstimme aus dem Off oder sowas gibt, ne, da würde ich auch nicht sagen, okay, das ist eine schauspielerische Leistung, war nur die Szenen, wo er zu sehen war. Sobald er hinter einer Tür steht, wäre ja auch deine Definition, ist es kein Schauspiel mehr. Wenn DiCaprio eine Szene hinter einer Tür spielt, wo er seine Frau anfleht, ihn nicht zu verlassen, zählen dann diese 2 Minuten nicht mehr zum Schauspiel.
Na, warum nennt man das eine denn Hörspiel und das andere Schauspiel?
Ja, das war ja nicht die Frage. Die Frage war ja, warum, wenn wir DiCaprio nur hören und ihn nicht sehen in einer Szene, warum ist dann plötzlich
kein Schauspieler mehr? Wenn wir DiCaprio 120 beziehungsweise in seinen Filmen 180 Minuten lang nur hören würden, dann wäre es kein Schauspiel mehr, dann wäre es ein Hörspiel.
Wenn es ein Scorsese-Film ist, dann auch gerne mal 360
Minuten. Genau, dann wäre es ein 360 Minuten langes Hörspiel, wenn wir ihn nur hören würden. Aber dadurch, dass wir ihn auch sehen, ist es Schauspiel geworden. Aber im Grunde genommen enden wir hier gerade in unterschiedlichen Definitionen, wo es kein richtig oder falsch zu gibt in dem Sinne.
Ich habe mit vielem gerechnet. Das ist ein
interessanter Gedanke jedenfalls.
Ja, ich habe mit vielem gerechnet, dass wir uns darüber unterhalten. Also das hätte ich mir auch nicht ausmalen können. Aber vielleicht ist das auch der Moment, um tatsächlich mal den Aufruf zu starten an unsere lieben Hörerinnen und Hörer. Also zum einen.
Er hat recht.
Schreibt
das wäre
uns,
mir wichtig.
Schreibt uns doch mal an meldung@dreipod.de. Zum einen, welche Schauspielerinnen und Schauspieler sind aus eurer Sicht unterschätzt? Und vielleicht habt ihr auch eine Idee dazu, wie ihr unterschätzt definiert. Ja, und bei der Gelegenheit lasst ihr den Micha den Benjamin Völz durchgehen, also als Schauspieler.
Ja, und hört gerne mal rein, wenn ihr mal irgendwo reinseppt. Also ihr spricht ja nicht nur Keanu Reeves, ne?
Ja.
Matthew McConaughey.
Ja.
Stammstimme.
Ja.
Eric Banner, Charlie Sheen. David Duchovny.
David Duchovny, wollte gerade sagen.
Er hat sich bei mir auch schon so eingebrannt. Und dass er der Sohn von Wolfgang Völz ist, ist jetzt nur noch mal, also Captain Blaubeer ist nur noch mal die Kirsche auf der Torte.
Ja,
ja, also stimmt. Ich wollte als Synchron-Nerd wollte ich auch noch mal Bezug nehmen auf Folge 28, wo wir ja über unsere Lieblingssprecher, Top 3 Sprecher, Stimmen gesprochen haben. Insofern, ja, Benjamin Völz ist meine Nummer 3.
Okay.
Als unterschätzter Schauspieler.
Ich versuche das jetzt wieder so ein bisschen mehr straightforward zu machen mit meiner Nummer 3. Weil hier geht es tatsächlich um eine Schauspielerin und dass sie das ist, das werdet auch ihr mir nicht in Abrede stellen. Und wäre jetzt auch mal interessant zu hinterfragen, wenn man diesen Namen hört, hat man sofort eine Assoziation. Und dann kommen wir auch gleich zu den Gedanken, die ich mir gemacht habe. Wie definiere ich das eigentlich? Meine Nummer 3 ist Elizabeth Debicki.
Ui.
Okay. Ja, um es kurz einzuordnen, Australierin, auch wenn sie in Paris geboren wurde, Jahrgang 1990, tatsächlich relativ viele Nebenrollen gehabt, so insbesondere in den 2010er Jahren. Mit dabei war zu Beginn der 2010er The Great Gatsby, dann ging es weiter mit Codename Uncle, Guardians of the Galaxy 2 und 3, da versteinert Björns Gesicht gleich wieder. Tenet, aber eben auch Serien wie The Night Manager und natürlich The Crown. Und insbesondere bei The Crown, muss ich sagen, hat sie mich einfach umgehauen. Sie hat ja Lady Di gespielt und nicht nur gespielt, sondern regelrecht verkörpert. Und auch da kann man immer wieder darüber streiten, wo jetzt vielleicht die besondere schauspielerische Leistung liegt, nämlich eine bekannte öffentliche Figur quasi nachzuspielen und zu imitieren oder eine erfundene Fantasiefigur mit Leben zu füllen. Davon mal abgesehen von eben dieser, wie ich finde, Paraderolle, fliegt sie für meinen Geschmack immer ein Stück weit unterm Radar. Und da will ich euch jetzt nochmal so ganz kurz mein Empfinden mitgeben, was habe ich mir bei dieser Kategorie für Gedanken gemacht. Weil man kann es ja einmal aus der Kritikersicht sehen, ne? Also gab es Auszeichnungen ohne Ende, Oscars, Golden Globes etc., gab es viele Nominierungen oder eben gar Auszeichnungen. Und man kann es natürlich eben auch aus Sicht der Zuschauerinnen und Zuschauer eben überlegen, ob so eine Person die öffentliche Wahrnehmung erfährt, die sie verdient. Und da fliegt Elizabeth Debicki für meinen Geschmack unterm Radar. Was denkt ihr über sie?
Ja, spannende Wahl auf alle Fälle. Also auf sie wäre ich nicht gekommen. Ich halte sie auch in den Sachen, wo ich sie gesehen habe, auch für eine tolle Schauspielerin. Und so ein Gradmesser ist bestimmt The Crown. Also da war ich schon ausgestiegen aus The Crown. Ich glaube, ich hatte mal eine Folge oder so gesehen, wo sie schon gespielt hat. Sie wurde ja auch von zwei Darstellerinnen gespielt, ne? Also du hast dann nicht nur den Vergleich, den du dir bei solchen Rollen gefallen lassen musst mit dem realen Vorbild, sondern in der Staffel vorher hat dann noch Kollegin das gespielt, ne? Und das ist, glaube ich, eine Rolle, an die sich nicht jeder rantrauen würde. Und dann gab es ja auch noch Kinoproduktion. Ich glaube, Naomi Watts hat sie ja auch gespielt in einem Kinofilm. Kristen Stewart, aber ich glaube, es war danach. Auf alle Fälle, in meiner Wahrnehmung hat sie schon die Anerkennung bekommen. Und das geht so ein bisschen zurück auf das, was ich eingangs gesagt habe. Ist es jetzt jemand, den ich gut finde, wo einfach die nicht zum Megastar geworden sind? Ne? Aber es ist halt bei bestimmten Schauspieltypen auch nicht wirklich erwartbar, ne? Wenn das eher so Roleplayer sind oder Leute, die eher in den Nebenrollen schillern können. Ja, ne? Und dann, wenn du halt so ein Typ bist, der nicht so der Leading Man ist, Leading Lady und sowas, dann gibt es, glaube ich, da so eine Glasdecke. Mhm. Und da ist sie wahrscheinlich auch. Und das ist aber keine schlechte Position, finde ich.
Mhm. Ja, ich habe für mich vorher auch die Frage gestellt, betrachten wir jetzt hier nur Männer oder auch Frauen?
Und er hat Daniel ja beantwortet am Ende der letzten Folge, ne? Also All-Time, Deutsch, alle Geschlechter.
Habe ich vergessen.
Ja, macht ja nichts.
Deswegen hast du
deswegen habe ich diskriminiert.
Ja. Ja.
Aber ich sag auch, ich habe mir jetzt parallel mal eben ein paar Bilder von ihr angeguckt, weil der Name hat mir gar nichts gesagt.
Okay.
The Crown habe ich nicht gesehen.
Ja.
Guardians of the Galaxy habe ich wahrscheinlich mehr weggesehen als hingesehen.
Ja.
Und dann bleibt nicht mehr viel übrig, ne?
Aber das ist doch wunderbar. Das ist doch im Grunde genommen, ich will jetzt nicht sagen, der ultimativ schlagende Beweis, zumal das, was wir hier machen, ja nie repräsentativ ist. Nein, aber es ist ja total interessant, wenn Björn sagt, da bin ich blank. Ich kann die überhaupt nicht zuordnen. Und dann fühle ich mich ein kleines bisschen bestärkt. Wie gesagt, ohne das jetzt in Sachen Repräsentativität zu hoch hängen zu wollen. Aber und ja, sie mag unter Kritikerinnen und Kritikern bekannt sein und geschätzt sein. Aber sie wird halt auch immer wieder in diese eher stilleren, nachdenklicheren, denkt auch an Tenet, wo sie diese von Kenneth Branagh misshandelte Ehefrau spielt. Also wirklich auch so eher diese stillen, aber trotzdem tragischen, was ja auch für Lady Di wunderbar zutrifft, durchaus tragischen Nebenrollen. Und das ist dann eben so mein Bauchgefühl, wo ich sage, ein Tick fliegt sie mir zu sehr dann noch unterm Radar. Und das führte für mich letzten Endes zu der Entscheidung. Unterschätzt. Und ich würde wirklich gerne mehr von ihr sehen, ja.
Ich hätte noch, mein Eindruck ist auch, dass sie weniger zu sehen ist. Und dann weiß man ja immer nicht, ist das selbst gewählt, weil Leute einfach dann auch eine Auszeit nehmen, sich um die Familie kümmern oder sowas. Ja. Oder bleiben die Angebote aus, die sie sich selber erhofft hat, oder kommt gar nichts rein. Ich hätte noch eine These, warum bei ihr vielleicht was bei ihr dann auch mal diesen ganz großen Durchbruch vielleicht auch nochmal erschwert hat. Die ist ja unheimlich groß, ne?
1,90 Meter, ja.
1,90 Meter,
ja.
Was für eine Frau wirklich ungewöhnlich groß ist. Und ich glaube, so blöd das vielleicht auch klingt, das sind manchmal auch K.O.-Kriterien, wenn es dann auch ums Casting geht. Wenn du dann guckst, du hast vielleicht schon einen Leading Man, Tom Cruise zum Beispiel.
Ja.
Und dann kann das schon mal seltsam aussehen.
Ja, da musst du schon Brienne of Tarth spielen, ne?
Ja, aber spätestens seit Herr der Ringe wissen wir ja, wie Größen manipuliert werden können, nicht wahr? Und das war ja tatsächlich auch für Christopher Nolan in Tenet.
Aber nicht in Rom-Coms.
Nee, aber das war ja auch für Christopher Nolan in Tenet eine Herausforderung, ne? Weil sie halt einfach die Hauptdarsteller überragt hat. Und ja, genau. Also war tatsächlich auch eine Herausforderung in gewissen Shots. Und aber ich bleib dabei. Also ich würde einfach noch gerne viel von ihr sehen, gerne auch in Hauptrollen, weil sie aus meiner Sicht absolutes schauspielerische Talent hat. Und da darf auch gerne die eine oder andere Nominierung oder sogar Auszeichnung dazukommen.
Ja, Björn hat es ja gerade gesagt, also Prequel Brienne of Tarth, The Campaign Starts Here.
Ja, sehr schön.
Besetzung hätten wir schon mal.
So, ja. Björn, wer kommt jetzt? Matt Damon oder wen hast du auf der 2?
Jetzt kommt De Niro.
Auf der 2 habe ich ebenfalls einen bekannten Schauspieler.
Ja.
Ein Mann.
Ja. Also ich bleibe,
ein
die Definition bleibt die
ja.
Nee, eben den hat er nicht bekommen.
Nicht. Ja,
okay. Jetzt werden die Lücken zu dem, was unterschätzt ist, die werden jetzt immer größer in meiner Definition. Also jetzt gibt es nicht mal meinen einen Oscar.
Okay, du arbeitest von oben nach unten.
Das ich ist arbeite die Strategie. Bei Leo, wie ich ihn nenne, ja, also ja. Da gab es ja wenigstens einen Oscar und ein paar Nominierungen. Bei dem, den ich jetzt nominiere, da ist das Ganze noch viel tragischer, weil dieser Mann einen unfassbaren kommerziellen Erfolg hatte in seiner Prime und dann aber eine große Herausforderung hatte. In dieser Prime hat er Komödien gespielt und dann hat er große Herausforderungen gehabt, das in diesen kommerziellen Erfolg zumindest umzusetzen in Drama, in denen er aber fantastisch ist. Und nicht nur hat er das nicht in kommerziellen Erfolg umsetzen können, sondern auch nicht in die entsprechende Würdigung aus Hollywood. Und meine Nummer 2 ist Jim Carrey.
Yes. Sehr gut. Das finde ich super.
Ja. Die Begründung war ja gerade schon da.
Ja, und also so wie du es gerade, mit Leo habe ich auch so meine Schwierigkeiten, aber das klang gerade auch in dem, wie du es aufgebaut hast, stimmig.
Die Prime war ja sozusagen in den 90er Jahren schon begann das, nicht? Mit seinen wirklich unfassbar erfolgreichen Comedy-Filmen. Die Maske beispielsweise. Natürlich Dumb and Dumber, den ich an anderer Stelle schon mal nominiert habe.
Ja.
Und da hat er ja auch, ich glaube, er war über Jahre der bestbezahlte Schauspieler Hollywoods mit Gagen von 20, 30 Millionen Dollar pro Film, die absoluten Blockbuster gerissen. Und die waren auch alle klasse. Also sein komödiantisches Talent, Micha, du hattest ja auch schon mal was nominiert, jenseits von den Filmen, ne? Und ist einfach, das ist, da glaube ich, hat er auch die Anerkennung, die er verdient ist. Man sagt also, dass er ein großer Comedian ist, das steht, glaube ich, außer Frage. Aber der Switch zum Drama, der ist dann da, wo meine Lücke beginnt. Und wenn man sich mal die Performances von ihm anguckt in Eternal Sunshine of the Spotless Mind, Truman Show. Man on the Moon, das sind granatenschauspielerische Leistungen, für die er dann eben nicht mehr die Würdigung erfahren hat. Und das ist schon krass eigentlich, ne?
Absolut.
Ja, war das so? Hat er da nicht so die Würdigung? Also, und das die Frage, die meine ich ganz ernst, weil ich es gerade gar nicht weiß.
Keine Oscar-Nominierung.
Keine Nominierung Null. Sogar. Okay.
Also Oscar-Nominierungen, nicht den kommerziellen Erfolg in dem Maße, wie vorher vielleicht. Und vor allem würde ich auch sagen, im weiteren Verlauf dann eben. Und das kann ich jetzt nicht begründen, wie das dazu kam, aber nicht mehr weitere Dramarollen in dem Maße scheinbar angeboten bekommen oder gewählt oder was auch immer. Auf jeden Fall hat er dann eben nicht mehr so viele dramatische Rollen in großen Kinofilmen gespielt. Mhm. Und meine Vermutung wäre, dass es eher daran liegt, dass er sie nicht bekommen hat, weil er vielleicht auch damit nicht kommerziell erfolgreich war. Also weiß ich nicht, aber das meine ich mit unterschätzt.
Also ich glaube, Truman Show war ein kommerzieller Erfolg. Und ich glaube, er hat auch gute Kritiken bekommen. Aber was fehlte, war die Anerkennung von der Industrie, also von den Filmschaffenden, die ja dann auch dafür verantwortlich sind, Leute zu nominieren. Und ich glaube, es hängt ganz stark damit zusammen, dass dann auch so ein bisschen Neid oder Missgunst im Spiel ist, wo es heißt von wegen, der kriegt jetzt für seine Komödien, für seine dämlichen Komödien, in Anführungszeichen, kriegt er 20 Millionen. Jetzt sollen wir ihm auch noch adeln, indem wir ihm eine Oscar-Nominierung geben. Oder sogar einen Oscar, nur damit er bei seinem nächsten Deppenfilm in den Vorspann schreiben kann, Oscar-Gewinner Jim Carrey in, was weiß ich, für dumm und noch viel dümmerer. Da sind die sehr, sehr sensibel gewesen. Ich glaube, das ist auch nicht mehr so. Mhm. Aber das war, glaube ich, ganz, ganz lange Zeit ein Problem für Leute, die kommerziell sehr erfolgreich waren als Schauspieler und für Comedians nochmal obendrein.
Ja, und es ist so ganz interessant, ne, wenn man sich so jemanden wie Robert De Niro anguckt, und damit will ich jetzt ihn jetzt nicht zwangsweise vergleichen, aber der ja einerseits natürlich sehr gewertschätzt wird für seine Dramarollen oder alle anderen Rollen, aber auch für die komödiantischen Rollen, sowas wie Meet the Parents, wo man dann denkt, also ist ja auch ein Klamauk. Ne, so, und trotzdem findet man es dann cool, wenn Robert De Niro eine Klamauk-Komödie wie Meet the Parents spielt und gleichzeitig sieht man dann so einen Jim Carrey in einem anderen Licht, wenn er so eine Klamauk-Komödie spielt.
Aber Robert De Niro hat meines Wissens seine Karriere auch nicht damit begonnen, dass er aus seinem Arsch gesprochen hat. Das bleibt haften.
Ja, das stimmt, das stimmt. Ich musste gerade daran denken, wie der sehr junge Jim Carrey, ich glaube, das war im Zuge irgendeiner Late Night, Jay Leno, keine Ahnung, ich weiß es nicht, wie er unterschiedliche prominente Figuren, Schauspieler nachgemacht hat. Also, und alles Mögliche, da hat er genauso, er hat Jack Nicholson gemimt, er hat James Dean nachgemacht, und allein nur die Mimik von James Dean zu imitieren, das war so großartig. Also, ja, also das teile ich total, dass er eigentlich nie die Anerkennung bekommen hat für die unglaublich große Wandelbarkeit und auch, wie er in der Lage war, tatsächlich wirklich Drama zu spielen, weil ich finde, Vergissmeinnicht, wie er ja auf Deutsch heißt, und eben Truman Show ganz großartige Beispiele dafür sind. Was für ein tolles schauspielerisches Talent da in ihm steckte und vielleicht immer noch heute in ihm steckt, aber er hat sich ja weitestgehend zurückgezogen, ne, aus Hollywood.
Ich würde sogar noch so weit gehen, selbst wenn er diese Dramarollen nicht gespielt hätte, die drei angesprochenen Filme hat er dann noch, The Majestic gemacht und sowas. Selbst wenn er nur die Komödien gemacht hat aus den 90ern, über die wir gerade gesprochen haben, wäre er immer noch verdient in dieser Top 3.
Ja.
Weil auch das unterschätzt ist. Das, was er in diesen Komödien, in Dumm und Dümmer, in The Cable Guy, die Maske macht, das ist eine schauspielerische Leistung.
Ja.
Vielleicht, weil man nicht nur seine Stimme hört.
Weil Comedy grundsätzlich...
Ich weiß es nicht genau.
weil Comedy grundsätzlich unterschätzt ist auch, ne?
Das kann man so sagen.
Ja.
Comedy ist generell unterschätzt.
Das hast du, glaube ich, schon mal gesagt, deswegen spiele ich darauf an.
Ich glaube, da haben wir uns auch schon mal drüber unterhalten. Das ist, also es gäbe sicherlich eine gute Begründung dafür, das als die Königsdisziplin sogar zu sehen.
Ja.
Und was er da gemacht hat, und da Natürlich gibt es auch andere gute, aber das war sehr einzigartig. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch nochmal, ne? Die Art und Weise, wie er das verkörpert hat, das war absolut einzigartig. Deswegen war er auch so erfolgreich, aber es ist eben nicht einfach nur, auch wenn die Filme wie Dumm und Dümmer natürlich niederes Niveau sind, ist die Leistung, die er da drin vervollzieht, dennoch hoch.
Ja, der hat ja vor Ace Ventura, das war ja so sein Durchbruch, da war der schon 10 Jahre, 12 Jahre als Stand-up oder 15 Jahre als Stand-up-Comedian unterwegs gewesen, hat dann jeden Abend Auftritte gehabt, ne? Und das ist dann auch das Handwerk zusätzlich zu dem Talent.
Das ist auch heute noch, wenn man zu YouTube reingeht, sein Genius. Na, also wenn du der, was da alles an Fundus drin ist, da kannst du Abende mit verbringen und dich wegpacken.
Ja. Wir hatten ja auch bei der, als ich mal über das, Seriencasts gesprochen habe, ne? Seine Performance in dieser Gary Shandling Show.
Genau,
das meinte ich vorhin. Ja. Genau, worauf du angespielt hast.
Das ist Wahnsinn.
Wo das Ständchen gesungen hat.
Ja.
Das ist eine schöne Wahl. Das ist eine schöne Wahl und das ist aus meiner Sicht auch ein schönes Beispiel für
die erste vernünftige Wahl heute, ne? Außer Elizabeth Debicki.
Es ist ein schönes Beispiel für super populär und dennoch unterschätzt. Das könnte die Zusammenfassung sein. Micha.
Ja. Nummer 2.
Oliver Rohrbeck. Nein.
Jetzt kriege ich sie alle durch. Nein, es ist kein Sprecher, es ist auch keine Sprecherin, weil wir reden jetzt über eine Frau, weil ich habe ja das Mission Statement und die Kategorie richtig verstanden. Also
wir reden jetzt wieder über Schauspieler, ja, wolltest du sagen. Kein Sprecher, keine Sprecherin, sondern Schauspieler.
Über eine Schauspielerin.
Oh, ey, so schnell gehe ich jetzt über deinen... Ihr habt mir so gefehlt über die Sommerpause. Richtig, das ist schön.
Geht mir so auf den Sack.
Ja, gleich.
Also eine Frau. Und das Stichwort kam auch gerade schon, Comedy ist unterschätzt. Aber wir sind jetzt nicht in Hollywood, wir sind in Berlin. Meine Nummer 2 ist Martina Hill.
Ja. Okay. Okay. Ja,
von Jim Carrey zu Martina Hill sind es manchmal nur ein paar Sekunden. Insbesondere bei Dreipot. Ja, also eine Schauspielerin. Vor allen Dingen aber ein Comedian oder eine Comedienne, die bekannt geworden ist durch Switch. Wahrscheinlich hat sie da dann jeder das erste Mal wahrgenommen. Das war zumindest so der große Durchbruch. Und ist bekannt geworden für ihre Parodien von berühmten Leuten. Auch da sind wir gerade wieder, waren wir auch gerade schon mal, was das für eine Kunst sein kann. Also natürlich auch viel Handwerk, aber was das auch für ein Talent erfordert. Also sie hat ja Heidi Klum gemacht, da sehr bekannt geworden. Angela Merkel, Bill Kaulitz, Mandy Hausten als sächsische linke Politikerin zum Beispiel. Wen ich sehr gern mag, ist zum Beispiel die YouTuberin Larissa, die sie spielt. Und, aber mein Favorite ist, glaube ich, Daniela Katzenberger. Die spielt. Und zur Begründung, ich glaube, das ist ein ganz besonderes Talent, so in die Haut eines anderen Menschen reinzuschlüpfen. Jetzt kann man sagen, es ist vielleicht eine andere Leistung, sich so eine Rolle selbst zu erarbeiten, wie es DiCaprio macht, der sich dann 2 Monate auf seiner Luxusjacht mit 10 Topmodels einschließt, um in diese Rolle einzudringen, hätte ich fast gesagt, in die Rolle einzudringen. Aber diese Parodien, also zu gucken, wie tickt jemand? Wie finde ich bei Leuten, wo du sagst, ne, die haben eigentlich keine Eigenarten, eine zu finden, das dann nochmal so dick aufzutragen, dass jeder denkt, ah, das ist doch so und so. Das ist, glaube ich, ein ganz besonderes Talent und das kommt bei ihr voll zur Geltung und ich glaube, dass sie wirklich ein Ausnahmetalent ist und ich glaube auch, wenn das der Maßstab ist, den anscheinend viele Leute anlegen, dass sie auch mit der richtigen Dramarolle nochmal andere Seiten von sich zeigen würden, wo dann plötzlich ganz andere Leute sagen würden, wow, das ist ja Wahnsinn.
Björn, warum hast du gerade so gelacht? Weil Micha im Grunde genommen die Essenz von Schauspielerei gerade beschrieben hat oder was hatte ich gerade so rausgerissen?
Lassen wir das. Ja. Weil ich an Martina Hills Parodie von Inas Nacht gedacht habe. Also sie hat nämlich auch Ina Müller in Inas Nacht parodiert. Oder?
Das ist ja geil.
Ja. Und ich meine, Switch und Switch Reloaded, das ist eine meiner absoluten Lieblingssendungen aus dem deutschen Fernsehen all time.
Okay.
Also ich gucke heute noch gerne, einfach zum gut drauf sein, gucke ich gerne Switch-Folgen. Weil das Niveau insgesamt sehr hoch ist.
Hatten wir nicht auch mal eine Folge dazu mit Wetten, dass und so?
Ja.
Die Älteren erinnern sich. Ja, okay.
Und mein persönlicher Favorit, auch was diese Parodien angeht, ist dann noch eher noch Max Giermann. Also der, würde ich aber sagen, passt nicht in diese Kategorie hier heute rein, weil er ist nicht unterschätzt. Der glaube ich, hat schon die Anerkennung, zumindest dafür. Mhm. Bei Martina Hill, ich finde sie klasse. Ich muss deswegen auch gerade lachen. Und ich glaube auch, dass es eine irre Kunst ist, das so zu machen. Und das sieht man daran auch, wie wenige Leute das wirklich gut können. Wenn man sich mal überlegt, wie viele auch aus dem deutschsprachigen Raum Frauen, aber auch Männer kennt man, die wirklich gut Parodien machen können, mehr als vielleicht auch nur so ein, zwei Charaktere. Ne, da gibt es mal einen, der kann den Franz Beckenbauer oder so. Mhm. Aber dass du wirklich immer wieder in diese Rollen reingehen kannst. Und ich fand das auch bei Lowell, haben wir sie ja auch gesehen, The Laughing Out Loud.
Ja.
Wenn sie dann mal da in die Heidi gegangen ist oder sowas. Klasse. Ich habe jetzt den unterschätzt Aspekt, den könntest du, glaube ich, für mich noch ein Stück rausarbeiten.
Da bin ich dabei, weil in dem Moment, wo du gesagt hast, Björn, Max Giermann ist auf keinen Fall unterschätzt, als ich mir die Frage gestellt, warum ist Martina Hill unterschätzt?
Weil, glaube ich, immer noch nicht klar ist, und da sind wir wieder bei Jim Carrey, dass das eine schauspielerische Glanzleistung ist und nicht einfach nur, jemand kann gut Stimmen nachmachen, was eher so ein Party-Gig ist oder ja, das macht man mal so zwischendurch und ich glaube, es wird unterschätzt, wie viel Talent einerseits und wie viel handwerkliche Arbeit dafür erforderlich ist, jemanden so darzustellen, also nicht nur einfach nachzumachen, das wäre wahrscheinlich weder besonders schwer, also nicht besonders schwer, noch besonders unterhaltsam, sondern es geht darum, auch dann nochmal eben dieses Comedy-Gespür zu haben, zu sagen, okay, was ist da, wo ich ansetzen kann mit der Parodie? Wo kann ich Sachen übertreiben oder so überspitzen, dass es plötzlich witzig wird? Das ist, glaube ich, eine Sache, wo sich viele keine Gedanken machen, was es dafür braucht. Und deswegen ist Max Giermann ist auch ein gutes Beispiel. Und da zeigt sich dann auch wieder, der war auf der Ernst Busch Schauspielschule. Und das ist somit das Beste, was es gibt in Deutschland. Also in Berlin, da waren Lars Eidinger drauf, Nina Hoss, you name it, Jan-Josef Liefers, Henry Hübchen, Corinna Harfouch. Also das ist wirklich so eine der Schulen, eine der wenigen Schulen. Und für Martina Hill gilt das Gleiche. Also ich weiß gar nicht, ob die Wahrnehmung, ja, ich glaube schon, dass Max Giermann noch mal ein höheres Standing hat als Martina Hill, wo ihr jetzt gerade den Namen
mal das, ja, aber das war gerade mein Gedanke, weil deiner Logik folgend müsste man ja genauso sagen, dass auch Max Giermann unterschätzt ist, weil diese Kunstfertigkeit per se unterschätzt ist. Jetzt unabhängig vom Geschlecht.
Ja, aber, ja das würde ich auch so sehen generell, ja.
Ja, okay.
Also da wäre ich dann schon bei Björn, dass ich glaube, dass Max Giermann dann noch mal mehr Anerkennung bekommen hat. Mhm. Woran das liegt, weiß ich nicht genau. Mhm. Also gerade seine Kinski-Parodien. Aber wie gesagt, ich glaube...
Hoche.
Aber es ist... Hoche, genau.
Markus
ich glaube trotzdem, dass es ein Stück weit ein prinzipielles Problem ist mit der Comedy. Aber das hatte ich ja auch schon mal erwähnt.
Ja, es ist so witzig. Also in diese Richtung habe ich null gedacht, in die ihr denkt. Aber gut, das macht unseren Podcast ja im Zweifelsfall nur reichhaltiger.
Ich bin auch der Überzeugung, wenn Martina Hill Amerikanerin wäre, dann wäre die ein Star bei Saturday Night Live.
Ja. Mhm. Ja, also ich habe das ja vorhin schon gesagt, da Switch Reloaded, sowas ist, ich gehöre zu meinem absoluten Lieblingsformat. Und ich wundere mich immer, dass das so wenig Erfolg, also das war ja halbwegs erfolgreich, aber da ist seitdem auch nie wieder so ein Format nachgekommen in dem Sinne. Und das ist ja jetzt auch schon ein bisschen her. Ne, also 20 Jahre bestimmt schon, dass das auf seinem Prime war. Und ich finde, das hat mich total angesprochen. Ich schätze das auch. Und ich sehe auch den Unterschied zwischen dem, was die gemacht haben, zwischen vielen anderen Parodien, die mal irgendwo sind, die eben, ja, ist auch ganz nett. Weil das, was dort gelaufen ist, da war auch nicht alles perfekt, aber das war insgesamt auf einem fantastischen Niveau.
Ja, ich glaube, man hat sich irgendwann so ein bisschen satt gesehen an solchen Sachen. Also wenn du halt immer wieder... Also so toll die Parodien sind, wenn das halt immer wieder Konzept einer Sendung ist und das wiederholt sich halt über Jahre hinweg, Ich finde, diese Abnutzungserscheinung hast du auch bei LOL. Ja. Am Anfang war LOL, ich fand's mega, bin was von der Couch gefallen, weil es so witzig war. Ja. Und da war ja eben nochmal dieser besondere Twist, du hast da eben diese Comedy-Granaten und jetzt dürfen die nicht lachen und sich gegenseitig nicht zum Lachen bringen. Das hat ja irgendwie nochmal, das ist ja besonders, besonders kitzlig in so einer Sendung irgendwie, ne? Das ist ja der Nervenkitzel, wenn du so willst. Aber ich fand jetzt so nach der, wo waren wir jetzt, sechste Staffel, LOL, da dachte ich mir auch, ja, es ist langsam irgendwie ein bisschen durch, so, und vielleicht hatte Switch und Switch Reloaded irgendwann ein ähnliches Problem und weiß ich nicht, vielleicht wäre mal wieder Zeit für eine Neuauflage, aber vielleicht war auch irgendwann mal eine Zeit lang gut mit dem Format.
Ich glaube, bei Switch Reloaded kommt noch mal dazu. Ich meine, ihr beide schaut auch nur noch wenig lineares Fernsehen. Das ist, glaube ich, das Problem. Also nicht ihr beide seid das Problem, also manchmal schon, aber eher so als allgemeines Prinzip, dass es natürlich immer mehr oder immer weniger Formate gibt, die halt diese Bandbreite, diese breite Bekanntheit haben, wie es damals der Fall war, weil einfach das viel fragmentierter ist. Die Leute streamen viel mehr, schauen mehr Fiction und dann wird es, glaube ich, schwieriger, eben diese Nasen zu haben, die alle wiedererkennen.
Mhm. Ja. Da sind wir wieder beim Lagerfeuer-Gedanken, ne? Also wo früher so eine Sendung, wo so Sendungen gab, über die am nächsten Tag im Büro irgendwie jeder gesprochen hat. Und das hast du aufgrund eben dieser Vielfalt heutzutage im Streaming und in den Formaten, hast du es vielleicht nicht mehr so, wie das früher halt hattest, als noch viel mehr linear geguckt wurde. Und ja, schuldig im Sinne der Anklagen, in Anführungszeichen, da bin ich absolut nicht mehr repräsentativ heute.
Ich hab letztens mal überlegt, wo ist eigentlich die Fernbedienung für meinen linearen Receiver? Ich weiß gar nicht mehr, wo die ist.
Das ist ein Türstopper bei Björn.
Aber Daniel, was ist denn dein Türstopper für Runde 2?
Mein Türstopper für Runde 2 ist erstmal eine Frage an dich, lieber Björn. Als bekennender, eingefleischter Breaking Bad-Fan, erinnerst du dich noch an Todd? Meine Nummer 2 ist Jesse Plemons.
Hey. Ja. Meth Damon.
Meth Damon, sehr schön, sehr schön. Ja, der Running Gag, weil weil ja nicht nur eine gewisse Ähnlichkeit immer behauptet wird von Jesse Plemons zu Matt Damon. Er hat ja auch mal den jungen Matt Damon sozusagen gespielt in diesem, wie hieß der Film, Alle meine Pferde oder irgendwie sowas?
All die schönen Pferde.
Ja. All die schönen Pferde, All Beautiful Horses, irgendwie sowas. Und wurde aber in der finalen Version, existierte die Szene nicht. Es gab wohl eine Szene von, ich kenne den Film nicht, aber ich habe das gelesen. Und später, als er dann eben bei Breaking Bad ja auch einer diesem späteren Gangster-Setup war, wurde er dann zum Meme als Meth Damon. Ja. Also mit Blick auf Breaking Bad und wo ich ihn auch noch absolut fantastisch fand, war Fargo, also die Serie Fargo und Black Mirror. Und insbesondere bei Black Mirror und aber eben auch bei Breaking Bad war er jemand wie kaum ein anderer, der mir beim Zuschauen wirklich Gänsehaut verpasst hat. Gerade weil er irgendwie erstmal so auf den ersten Blick so ein bisschen unscheinbar und normal rüberkommt, aber gleichzeitig, und das war bei Breaking Bad ja so großartig, gleichzeitig hat er so einen Psychopathen gespielt. Und das war immer, also dieses Unscheinbare auf der einen Seite, aber diese psychopathischen Züge auf der anderen Seite, das hat für mich ganz, ganz viel Spannung ausgemacht und wo ich immer dachte so, boah, der Typ, der ist so creepy, was passiert als nächstes? Ne? Und ja, und es gibt ja diese Szene in Breaking Bad, wo er einen Jungen erschießt. Also der Junge ist offensichtlich irgendwie, ich weiß nicht, ein Drogenkurier oder er soll irgendwie eine Botschaft übermitteln, ich weiß das nicht mehr so genau, er kommt auf dem Fahrrad daher und Jesse Plemons zieht halt eine Knarre und erschießt ihn halt eiskalt. Und dann bricht danach nochmal irgendwie auch so eine Auseinandersetzung mit Walter White und mit Jesse Pinkman, gibt's da irgendwie noch so ein Mission Debriefing, wo sie ihn dann natürlich irgendwie anklagen dafür und auseinandernehmen. Und die Art und Weise, wie er das als das Normalste der Welt verkauft, so nach dem Motto, ja, ich habe ja nur ans Team gedacht, so, ne? Und er hat einen kleinen Jungen erschossen. Und
Sicko.
Wahnsinn. Und das, dieser Typ, und wie gesagt, bei Black Mirror fand ich ihn auch großartig. Und hat dann letzten Endes auch dazu geführt, dass ich Er ist jetzt 37, US-Amerikaner. Übrigens seit 3 Jahren mit Kirsten Dunst verheiratet, falls ihr es nicht wusstet. Und also 37 hat eben auch schon einige Jahre Schauspiel hinter sich, wo ich mir auch immer wieder denke, den würde ich auch gerne viel stärker in Hauptrollen sehen. Und ja, gerade weil er so ein krasses Chamäleon irgendwie ist und so diesen unscheinbaren Typen spielt, worin ich aber eine totale Stärke bei ihm sehe. Und Auszeichnungen, also ja, er hat eine Auszeichnung bekommen. Ich glaube, in Cannes hat er irgendwie einen Preis gewonnen, aber ansonsten jetzt kein Oscar, kein Golden Globe, nach meinem Wissen, da geht noch was.
Vielleicht sogar jetzt schon. Der spielt ja aktuell in dem Film mit Emma Stone mit und hat da auch wieder mal ganz, ganz tolle Kritiken, wo er so ein Verschwörungstheoretiker spielt bekommen. Und vielleicht gibt es dann auch eine Oscar-Nominierung. Ich finde das eine coole Wahl. Also das ist auch ein Typ, der wirklich viele Sachen aufwertet. Also wo du ihn siehst und dann gerade, weil es eben diese Diskrepanz, die du gerade angesprochen hast, dieses eher gemütliche Äußere, wo du sagst, ja, das ist so ein bisschen, ja, so kann so ein Teddybär sein und eher so ein bisschen unscheinbar und man kann ihn leicht unterschätzen und dann siehst du aber von einer Sekunde auf den anderen, dass das wirklich einer ist, der Abgründe haben kann. Und das hat er ja dann tatsächlich auch ein paar Mal gespielt. War das bei Black Mirror? Hast du die Folgen gesehen, wo es um dieses Raumschiff ging, was so ein bisschen so eine Star Trek, nicht Parodie, aber so eine Anlehnung war? Das ging ja auch so in diese, wo er ja auch einen ziemlich perversen, kranken Typen gespielt hat.
Absolut. Absolut. Und Fargo war ja auch, ich weiß nicht, ob ihr Fargo, die Serie, gesehen habt, würdest du auch so sagen, ja, so ein normaler Typ. Ich glaube, das ging so ein bisschen mehr in die Redneck-Richtung, ging da um so eine Familie. Da bin ich das erste Mal auch so richtig auf ihn aufmerksam geworden. Also Breaking Bad und Fargo, da bin ich hängen geblieben und dachte mir, boah, der Typ. Und auch tatsächlich ebenso in der popkulturellen Wahrnehmung, da, wie gesagt, da geht noch was. Und da würde ich wirklich gerne noch viel mehr von ihm sehen.
Ja, und hat er nicht auch in Killers of the Flower Moon mitgespielt? Diesen FBI-Agenten?
Das hatte ich gelesen. Hat er.
Ja, stimmt, genau, ja.
Ja.
Dann jetzt in der zweiten Hälfte. Ja. Nach 4 Stunden.
Das war the drag. Muss tatsächlich sagen, ich hätte den gar nicht auf dem Schirm gehabt und das ist eigentlich ein gutes Argument für deine Nominierung hier, weil gleichzeitig diese Erinnerung an Breaking Bad ist schon gruselig.
Ja.
Total. Und für mich ist das auch so ein Punkt, in dieser Serie von Breaking Bad gibt es ja immer mal wieder so Kipppunkte. Als er in das Team kommt, in Anführungszeichen, ist das so ein Kipppunkt, wo du merkst, okay, Walter ist ja eigentlich erstmal so halbwegs, ne, noch solide und strukturiert und will in seiner Kriminalität trotzdem irgendwie noch Grenzen wahren und Jesse ist halt irgendwie auch so menschlich ja eigentlich auch noch. Und dann kommt dieser Typ dazu, der halt ein Psychopath ist.
Ja, man könnte sagen, Walter und Jesse haben sich irgendwie arrangiert, ne? Also sie haben irgendwo einen Weg gefunden und plötzlich kommt dieser Typ dabei, der wieder was völlig Unberechenbares in diese Truppe reinbringt.
Und der Gesichtsausdruck von dem Typen ist halt dieser Turning Point für mich, wo du weißt, okay, scheiße, jetzt ihr habt jetzt einen Punkt erreicht, da ist es jetzt vorbei.
Ne? Weil also er sieht auch so unschuldig dabei aus. Ne? Und er argumentiert ja auch so von wegen, nee, warum ist das so schlimm? Ich habe ja nur ans Team gedacht. Und ich würde es, er sagt, ich habe die Szene habe ich mir nochmal angeguckt, er sagt auch noch, ich würde es wieder tun. So.
Ja.
Und er guckt, aber er sieht so ernst dabei aus und gar nicht verrückt, sondern eigentlich total normal, als würde er gerade irgendwie was relativ Banales irgendwie argumentieren und nicht die Tatsache, dass er gerade einen kleinen Jungen erschossen hat.
Und das ist die Kunst, weil wenn du dir nur diese Drehbuchseite anschauen würdest, dann gäbe es wahrscheinlich 100 Möglichkeiten, das zu spielen.
Ja.
Mit sehr viel mehr Energie oder mit sehr viel mehr Psycho im Blick.
Ja.
Und das dem verweigert er sich. Ja. Und das ist halt die interessante Wahl, die er trifft. Aber ich glaube, dass bei dieser Szene auch letztendlich hält er ja Walter und Jesse auch einen Spiegel vor, wie viele 13-Jährige sie ermordet haben, ohne dass sie daneben standen. Ne? Das ist ja die interessante Frage.
Ja.
Das Psycho im Blick ist genau das, was man bei einem reinen Sprecher nicht sieht.
Ich habe mein Video an, ja. Weiß ich. Nein, aber ich glaube, das ist auch ein Moment, wo wir uns darüber aufhören, wie kann der nur, dieser Typ, diesen Teenager umbringen? Ja. und wir seit mehreren Staffeln irgendwie ja doch den beiden die Daumen drücken, dass sie damit durchkommen.
Ich wollte mal ganz kurz reinwerfen, was hat er noch gemacht, damit man ihn vielleicht auch noch mal so ein bisschen einordnen kann. The Irishman, auch wieder Nebenrolle. Da waren wir auch wieder bei Scorsese. Bridge of Spies hat er auch eine Nebenrolle gespielt. Das sind wahrscheinlich so von der Liste hier so die bekannteren Sachen, würde ich mal sagen.
War aber, er nicht ja. für einen Oscar nominiert bei, wie hieß das, The Year of the Dog, The Power of the Dog mit Cumberbatch, dieser Western, wo er ja auch mit Kirsten Dunst, mit seiner Frau zusammen gespielt
hat? Ja, er hatte eine Nominierung, ja. BAFTA-Nominierung und Oscar-Nominierung hatte er 2022, das stimmt. Aber eben leer ausgegangen und auch da, ne, können wir immer streiten, reicht eine Nominierung aus, um jetzt zu sagen, ist eben nicht unterschätzt oder unterschätzt. Wie gesagt.
Weißt du, wer auch keine Oscar-Nominierung hat?
Na.
Benjamin Fels.
Siehste. Mensch. Na gut, Björn, dann führ uns doch mal in die Finalrunde. Dann sag uns doch mal, wen du jetzt auf der Eins hast.
Kennt ihr Kenneth Branagh?
Natürlich.
Würdet ihr sagen, das ist ein unterschätzter Schauspieler?
Nee.
Genau. Würdet ihr sagen, es ist ein guter Schauspieler?
Ja. Ist ein sehr guter Schauspieler.
Dieser Kenneth Branagh sagt über meine Nummer 1, dass er ein dramatisch unterschätzter Schauspieler ist.
Na dann.
Meine Nummer 1 ist auch eine Schauspielikone aus Hollywood. Einer der ganz Großen. Einer der erfolgreichsten Schauspieler aller Zeiten. Der Name ist heute schon gefallen. Meine Nummer 1 ist Tom Cruise.
Aha.
Und das Unterschätzte in Tom Cruise aus meiner Sicht ist natürlich nicht sein fehlender kommerzieller Erfolg. Ich glaube, da gibt es nichts, wo irgendwie Unterschätzung ist. Er hat mit seinen Top Gun und Mission Impossible Reihen ja, gehört er ja immer noch zu den absolut erfolgreichsten Schauspielern. Aber ich glaube, hier zählt noch viel mehr als vorhin bei Leonardo DiCaprio, dass so seine Schönheit, sein gutes Aussehen und diese Erfolge damals in den jungen Jahren überschattet haben, was er auch an guten schauspielerischen Leistungen in Dramen gebracht hat. Und unterschätzt ist er dahingehend, dass er keinen Oscar gewonnen hat und auch viel zu selten nominiert wurde. Er hätte auf jeden Fall den Oscar für Magnolia verdient gehabt. Ich glaube, man könnte ein gutes Argument dafür machen, dass er den Oscar 1990 für Geboren am 4. Juli verdient hätte, den dann stattdessen Daniel Day-Lewis für My Left Foot bekommen hat, an den sich heute kein Mensch erinnert. Er hätte mindestens mal nominiert werden müssen, wenn ihn nicht bekommen müssen, für Collateral, wo ich glaube, dass er eine hervorragende schauspielerische Leistung bringt und auch das ganze Genre, dieses Auftrags-Hitman-Genre nochmal wirklich auf eine richtig schöne Art und Weise interpretiert. Und vielleicht kein Oscar, aber nicht unerwähnt möchte ich noch an dieser Stelle seine Performance in Tropic Thunder lassen. Ich glaube einfach, dass insgesamt Tom Cruise sicherlich als ein toller Schauspieler gesehen wird, auch als eine Pop-Ikone, aber für seine schauspielerischen Fähigkeiten unterschätzt wird.
Also meine erste Reaktion gerade war, wie zur Hölle kommst du auf diese Idee? Das relativiert sich gerade nach deiner Argumentation. Ich stelle gerade fest, dass ich mir den Verlauf dieser Folge nicht hätte ausmalen können.
Daniel stellt gerade fest, dass er sein eigenes Thema nicht verstanden hat.
Doch, ich habe mein eigenes Thema verstanden.
Thema verfehlt.
Sätzen
6.
Nein, wie kommst du denn darauf? Guck mal, es ist doch, das ist doch gerade das total Interessante, dass ich komme eigentlich gerade so total aus der zweiten Reihe. Ne? Ich nehme so, also ich garantiere, dass es viele Hörerinnen und Hörer da draußen gibt, die erstmal googeln müssen, wer Jesse Plemons ist. Wenn wir Glück haben, ist der Name irgendwie so mal im Hinterkopf, aber ein Gesicht dazuordnen, so. Und das ist doch dann ganz oft dieses, ach, der ist das. So, solche Typen habe ich bislang ausgewählt.
Ja.
Björn kommt mit Leonardo DiCaprio und Tom Cruise. Also größer könnte der Unterschied ja nicht sein.
Genau. Ich komme mit zwei Berlinern.
Und du kommst mit zwei Berlinern und einer davon ist nicht mal Schauspieler. Also nach der Definition von dem anderen Kerl hier. Nein, aber Und bei Tom Cruise kann ich die Argumentation tatsächlich noch viel besser verstehen als bei Leonardo DiCaprio. Aufgrund der Tatsache, dass Tom Cruise eben nie einen Oscar bekommen hat.
Ja, deswegen ist ja auch Cruise auf 1 und DiCaprio auf 3.
Genau.
So, und insofern, das hat nichts mit Thema nicht verstanden zu tun. Das zeigt einfach mal wieder, was für eine Bandbreite ich mit dieser Themenwahl aufgemacht habe und wie unterschiedlich
man... Was für kranke Gedanken hier so kommt.
Ja, genau.
Ja, und ich glaube, bei Tom Cruise spielt natürlich auch eine Rolle, dass er mit diesen Mission Impossible und sicherlich auch sowas wie Top Gun, dass das halt so unfassbar erfolgreiche Action-Filme sind, die alles überlagern. Die seine Wahrnehmung halt sehr stark bestimmen und in denen natürlich schauspielerische Finesse weniger gefragt ist oder ne, das weniger im Vordergrund steht, als es dann eben in anderen Rollen der Fall ist, wobei er auch in denen hervorragend ist. Mhm. Mal ganz abzusehen davon von seinen Stuntman-Aspekten, ne, die ja, wenn man das zur schauspielerischen Leistung dazuzieht, die er selber macht, anstatt sie outzusourcen.
Ne? So, das sind jetzt auch Schauspieler, aber Synchronsprecher nicht. Okay.
Ja, nee, die These würde ich persönlich gar nicht aufstellen, weil das würde ja bedeuten, ja, nur jemand, der wirklich Drama und Tragödie gut spielen kann, der hat es verdient, irgendwie dann unterschätzt genannt zu werden. Letzten Endes dürfte Tom Cruise ja der meistzitierte Schauspieler in diesem Podcast sein, wenn wir an eine Frage der Ehre denken. Also insofern, der ist ja schon eine Riesenbandbreite. Und ja, Mission Impossible ist natürlich übergroß und Top Gun und Tage des Donners. Und ich habe ja auch mal lang und breit über The Day After... Jerry Maguire und The Day After Tomorrow? Nee, wie heißt denn? Nee, ich bringe den Namen gerade durcheinander. Die Repeat?
Ja.
Ne, Edge
of Tomorrow, dankeschön.
Also, wie konnte dir der Titel, dieser naheliegende Titel für diesen Film, wie konntest du den vergessen?
Ja. Das gab es auch eine deutsche Übersetzung von dem Titel? Ich weiß es nicht.
Nie.
Genau. Riesenbandbreite und ja, sicherlich auch immer so ein Stück weit eben auf diese Actionfilme reduziert, aber ich finde, selbst wenn es nur diese Actionfilme gäbe, dann kann man trotzdem sagen, dass jemand unterschätzt ist. Ne? Also ich wollte nur darauf hinaus, es muss nicht immer Drama und Tragödie sein, um jetzt zu sagen, ja, da steckt besonders viel schauspielerische Tiefe und schauspielerisches Talent drüber und deswegen darf man nur sowas irgendwie nominieren. Das sehe ich zum Beispiel gar nicht so.
Ich glaube, bei Tom Cruise gilt so ein bisschen das, was ich vorhin auch gesagt habe bei Jim Carrey, dass da in einer bestimmten Phase der Karriere einfach zu viel Neid war, wegen des kommerziellen Erfolgs, dass man ihn nicht auch noch künstlerisch in den Adelstand heben wollte. Ich glaube aber auch, und ich finde es ein bisschen schade, ich finde Tom Cruise wirklich toll und da sind wir ja alle einer Meinung. Nicht umsonst ist der einzige Schauspieler, dem wir schon mal eine eigene Kategorie gewidmet haben in der Dreipot-Historie. Aber ich finde es schade, dass er diesen Weg, den er eingeschlagen hat in den 90er Jahren, also wirklich zum Charakterdarsteller zu werden und sich dort zu etablieren, dass er den nicht weitergegangen ist. Ja. Also das gab eine Phase so ab Mitte der 90er, auch schon vorher, ne? Also Rain Man und Geboren am 4. Juli, alles, was wir gesagt haben,
die Farbe des
da hat er ja gezeigt, nachdem er halt solche Publikumssachen wie Cocktail und Top Gun gespielt hat. Und dann eben Magnolia. Und was daran nochmal besonders war, dass er da kein Problem hatte, sich in ein Ensemble einzufügen und jetzt zu sagen, ich muss jetzt nicht die Hauptrolle spielen in meinem Film. Diesen Weg hätte er weitergehen sollen. Ich glaube, da sind uns wirklich ganz, ganz tolle Performances und Rollen von Tom Cruise durch die Lappen gegangen, weil er dann doch irgendwie eine Stimme in sich hatte, die ihm gesagt hat, ich bin Leading Man und ich muss weiter mein Gesicht auf dem Poster sehen und meinen Namen ganz groß darüber sehen. Warum auch immer. Das ist natürlich immer der Weg, den auch Hollywood von dir möchte, wenn Sachen funktionieren. Aber ich finde es sehr, sehr schade, weil ich glaube, er hätte noch viel mehr als Charakterdarsteller machen können.
Ah. Ja, ich fand ja zuletzt, hatte ich ja auch in unserer separaten Tom Cruise-Folge diesen Barry Seal auch nochmal sehr schön. Was ja auch einer ist, der eher unterm Radar lief. Aber da ist er wieder auch mal eher in eine Charakterdarstellung gegangen. Ja, und das ist, glaube ich, auch der große Unterschied zu dem, was du über Leonardo DiCaprio gesagt hast, der, glaube ich, ganz bewusst die Rollen dahingehend ausgewählt hat, zu sagen, wo kann ich wirklich, also was fordert mich, wo kann ich mich nochmal ausdrücken, was ist auch völlig anders, was ich nochmal erst hergemacht habe. Während man bei Tom Cruise den Eindruck hat, die letzten 15 Jahre waren eher nach anderen Kriterien ausgesucht, weil der hätte sicherlich die Möglichkeit gehabt.
Absolut, der hätte alle Möglichkeiten. Ja. Der hätte auch, kann mir keiner erzählen, dass dann nicht auch, also manche Schauspieler gehen ja wirklich so wie DiCaprio, ne? Also klar, er ist so die Muse von Scorsese, aber der sucht sich auch andere Leute aus und sagt von wegen, egal was du machst, jetzt gerade mit dem neuen Film, den er von Paul Thomas Anderson, interessanterweise Autor und Regisseur von Magnolia. Also, dass der einfach sagt von wegen, ich hätte jede Rolle für den Typen gespielt. Ich brauchte das Drehbuch gar nicht lesen, von wegen, aber ich habe gesagt, ich finde diesen Filmemacher so interessant, ich möchte beim nächsten Projekt oder beim übernächsten dabei sein. Wenn du was für mich hast, lass uns reden. Mhm. Und das hat, glaube ich, Tom Cruise verpasst und ich hoffe, dass er nochmal diese Kurve bekommt, weil wie viel kommerziellen Erfolg will er noch haben? Ja. Also jetzt, da jetzt diese Actionheld-Tage wirklich langsam mal zu Ende gehen müssten, habe ich da noch Hoffnung.
Ja, ich auch. Ich habe mal hier eine Liste an Regisseuren, mit denen er gearbeitet hat. Kubrick, Scorsese, Spielberg, P.T. Anderson, Stone, Mann, Levinson, Da Palma, Pollack, Ridley Scott und seitdem McQuarrie bis zum Abwinken.
Aber das ist jetzt 20 Jahre her, glaube ich.
Das ist fast alles vor 2010. Und danach McQuarrie quasi. Ne? Das ist wirklich...
Meine Güte. Ja, und der auch kein schlechter Filmemacher. Der ist ein guter Filmemacher. Ne? Aber es sind halt nicht die Stoffe, die ich zumindest von ihm sehen möchte.
Genau. Und ich bin verdammt dankbar für diese Filme, weil ich liebe Actionkino und ich habe ja schon ein paar Mal hier meine Meinung zu zum Beispiel James Bond kundgetan.
Dass du ihn hasst. Du James Bond hast.
Dass ich die Filme einfach schlecht finde, die in den letzten Jahren gemacht wurden, die meisten. Und ich glaube, dass Tom Cruise da mit seiner Mission Impossible-Reihe beispielsweise der Goldstandard ist. Ich finde die wesentlich besser als die meisten James-Bond-Filme. Und deswegen bin ich dankbar dafür, dass es die gibt.
Ja. Das ist ein schönes Schlusswort für deine Nummer 1, oder? Ja. Micha.
Meine Nummer 1.
Was ist dein
zwei Berliner.
Was ist dein Goldstandard?
Mein Goldstandard. Mein Goldmember. Ich habe gerade an Austin Powers gedacht, wie ich gesagt habe, war das nicht der Goldstandard für Agentenfilme der letzten Jahre? Meine Nummer 1. Ich habe ja schon zwei Berliner gehabt. Ja. Jetzt meine Nummer 1 ist kein Deutscher. Um genau zu sein, er ist auch schon seit 39 Jahren tot. Meine Nummer 1 ist Cary Grant.
Bei Oscars?
Oscars nie im Wettbewerb. Ich glaube, vielleicht einen Ehren-Oscar hat er bekommen.
Er hat einen Ehren-Oscar, glaube ich. Er hat einen Ehren-Oscar bekommen.
Die zählt ja niemand hier. Cary Grant, wahrscheinlich so seine bekanntesten Rollen. Dann ja auch einer deiner Favorite-Filme, Der unsichtbare Dritte zum Beispiel. Hat viel mit Hitchcock gemacht, über den Dächern von Nizza. Hängt bei mir übrigens im Schlafzimmer. Mhm. Das Bild mit ihm und Grace Kelly. Mhm. Berüchtigt hat er gemacht Arsen und Spitzenhäubchen. Also so diese goldene Ära von Hollywood. 40er, 50er, Anfang 60er Jahre. Das war so die Glanzzeit von Cary Grant. Also wir sprechen von einem der größten Hollywood-Stars aller Zeiten. Warum sollte so jemand unterschätzt sein in meiner verqueren Weltsicht? Er war nie so ein Charakterdarsteller, wie es zum Beispiel DiCaprio oder De Niro ist. Er war eigentlich niemals wirklich wandelbar, weil er eigentlich einen bestimmten Typus gespielt hat. Er war immer so dieser Gentleman, der aussah, als ob er im Smoking geboren wurde, sehr, sehr weltmännisch, gut aussehend und sehr charmant. Er war aber auch der Schauspieler, sah bei keinem Schauspieler so einfach aus, diese Rolle zu spielen, weil du ihm wirklich das abgenommen hast, dass er einfach dieser Typ war, also keine Schauspielleistung erforderlich war, um Cary Grant zu sein. Und das dreht sich mal völlig um, wenn man sich ein bisschen mit seiner Biografie beschäftigt. Der ist ursprünglich in England geboren, in ganz armen Verhältnissen groß geworden, Vater Alkoholiker, Mutter kam in die Psychiatrie relativ früh. Ihm wurde gesagt, seine Mutter hat die Familie verlassen, also ihm wurde das verheimlicht und hat sich dann schon mit 13, glaube ich, so einer Schauspiel-Zirkustruppe angeschlossen. Und als er dann in die USA bei so einem Gastspiel gekommen ist, dann war dieser Typ, hat sich dann einen Künstlernamen genommen, wurde als Archibald Leach geboren, hat sich diesen Künstlernamen genommen und hat diese Persona, Cary Grant, diesen Typ, den ich gerade beschrieben habe, erfunden. und verfeinert und so geschliffen dargestellt, dass man glaubte, ja, das ist dieser Typ. Mhm. Und dem wurde halt auch gesagt, ja, die ganze Welt möchte Cary Grant sein. Da meinte er immer, ja, wäre ich auch gern.
Schaut euch mal, wenn ihr es nicht kennt, die Laudatio an, die Audrey Hepburn auf Cary Grant spricht. Und das kann sogar in dem Kontext von Ehren-Oscar oder irgendwie so einer Auszeichnung dieser Art gewesen sein. Schaut euch die mal an und sagt mir danach, ob eure Augen trocken geblieben sind. Weil das ist, das sagt, das, was Audrey Hepburn da für Worte gewählt hat, sagt einfach auch nochmal ganz viel über diesen Menschen aus und was er auch in gewissen Kreisen dann eben für eine Wertschätzung erfahren hat. Unterschätzt, weiß ich nicht. Es fällt mir so schwer, weil ich liebe Cary Grant und ich liebe, Micha, wie du es ja weißt und auch angesprochen hast, North by Northwest, der unsichtbare Dritte. Bei Unterschätzt kommt mir so in den Sinn, vielleicht hat das auch tatsächlich damit zu tun, dass er bereits seit fast 40 Jahren tot ist, wie du gerade gesagt hast. Und man natürlich heute irgendwie ihn nur noch als entfernte Erinnerung halt irgendwie so kennt, ne? Also jüngere Menschen hätten zu ihm natürlich irgendwie auch gar keinen Bezug mehr und deswegen es ist auch lange nicht mehr über ihn geschrieben und gesprochen worden, natürlich irgendwie in irgendwelchen Rückblicken, aber ja, unterschätzt, weiß ich nicht.
Bin da bei dir, Daniel. Toller Schauspieler, tolle Filmografie, auch ein ikonisches Gesicht und so, also hab ich sofort vor Augen, aber auch eher den Älteren, muss ich sagen, Cary Grant. Also unterschätzt würde ich, also in dem Sinne, dass er keinen Oscar gewonnen hat, ne? Zweimal nominiert. Insofern, das könnte man anbringen. Aber so fundamental würde ich jetzt, also außer du sagst jetzt, Michael, du hebst ihn sozusagen in die absoluten Granden der Zeit und da steht er dir nicht oder so, würde ich schon sagen, das ist ja auch einer der wenigen Namen, die diese Zeit, die ja jetzt auch schon eine ganze Weile her ist, auch überdauert haben. Also zumindest ist es ein Name, der in Erinnerung geblieben ist als ein großer Schauspieler.
Naja, oder es ist halt diese, ich nenne es jetzt mal so, diese Meta-Betrachtung, die Michael ja gerade aufgemacht hat. Hat Archibald Leach Cary Grant gespielt? Und ist das vielleicht eine schauspielerische Leistung, die einfach schlicht und ergreifend unterschätzt ist? Also sich selber so zu erfinden und sich so ein, ja, sich selber so ein Archetypus irgendwie zu kreieren, der eben genau in so eine bestimmte Art von Rolle eben reinpasst, so dass man sagt, na klar, ist er Roger Thornhill, der erfolgreiche Werbefachmann aus Manhattan und, ne, also eben diese Rollen, die er gespielt hat, diesen durch und durch Gentleman-Typus.
Und gleichzeitig war er das ja, ne? Der war ja unglaublich genau erfolgreicher Manager. Ja. Mhm.
Genau das ist es, Daniel, was du meinst, eben, dass Archie Leach Cary Grant erfunden hat. Und das war ja damals eine andere Zeit, was das Image betrifft. Mhm. Das waren dann große Studios. Die Stars hatten teilweise dann 7-Jahres-Verträge mit den Studios und mussten dann alles mehr oder weniger drehen, was dann vorgeschlagen wurde innerhalb dieser Zeit. Und das Image wurde dann durchgeplant. Und du warst halt ein bestimmter Typ, anders als heute, wo du halt und später, das kam dann mit anderen Schauspieltypen wie Marlon Brando, dass du halt plötzlich diese Wandelbarkeit und dieses Method-Acting dann mit reingenommen hast. Aber mir ging es tatsächlich, ich habe es dann so verstanden, für mich zumindest so verstanden, das ist für mich eine würdige Nummer eins, weil es eben, die Leute haben gesagt, ja, Cary Grant spielt irgendwie immer sich selbst in den Rollen. Ja, aber Cary Grant an sich ist schon gespielt von dem Typen, der sich diese Figur ausgedacht hat. Und das ist für mich dann eine schauspielerische Leistung und keine geringe.
Mindblowing. Was habt ihr gemacht über den Sommer? Was, also, das kann man sich ja nicht ausmalen, was ihr hier macht.
Mit er war mir. Ja Vorstandsvorsitzender des Fabergé-Konzerns, ne?
Ist so? Das wusste ich nicht.
Ich glaube, er war Vorstand oder Manager, also ja doch, war Vorstand im Fabergé-Konzern.
Okay, das wusste ich nicht.
Ich auch nicht.
Donnerwetter, dass der Björn hier auspackt an Fun Facts. Okay, also auf der, also du hast mich mindestens auf der emotionalen und auf der sentimentalen Ebene vollgepackt.
Natürlich auf der rationalen.
Das ist total witzig, weil ich mir schon lange mal wieder vorgenommen habe, Der unsichtbare Dritte zu schauen. Also, weil es ist jetzt wirklich Jahre her, dass ich den Film gesehen habe und ich liebe den einfach und so eine tolle, so eine spannende Verwechslungs-Agentengeschichte, ja, wahrscheinlich auch mit einer der, hier passt es wirklich, das so zu bezeichnen, einer der ikonischsten Szenen der Filmgeschichte, nämlich die Verfolgung durch das Maisfeld, wo dieser Doppeldecker hinter ihm herfliegt und großartig. Ach schön, Cary Grant, ja.
Übrigens hat er ja auch, als ich von dieser schweren Kindheit gesprochen habe, was ich auch jetzt erst erfahren habe, dann später eine Psychotherapie mit LSD gemacht, um mit diesen Kindheitstraumata umzugehen. Und laut eigener Aussage hat ihm das auch geholfen. Ja, das hat man jetzt auch nicht gedacht, dass Cary Grant LSD genommen hat.
Ja.
Ich auch interessant. Und wo du gerade gesagt hast, irgendwie so einen Tipp abgegeben hast, der unsichtbare Dritte, es gibt aktuell in der ARD-Mediathek eine Biopic-Serie über ihn. Ich habe die noch nicht gesehen, weil die ganz frisch drin ist. Archie nennt die sich bezeichnenderweise, nicht Cary Grant, sondern Archie. Und Björn, ich weiß nicht, wie weit du bei White Lotus bist. Bist du schon in der dritten Staffel?
Gerade die zweite Staffel durch.
Okay, darüber müssen wir dann auch nochmal sprechen, weil einer der Darsteller aus White Lotus Staffel 3, Jason Isaacs, spielt Cary Grant in Archie, in der ARD-Mediathek.
Jason Isaacs? Okay.
Ja, aus Harry Potter auch, unter anderem.
Ja, ich muss immer an Der Patriot denken, wo er auch, diesen englischen General spielt, ne? Oder nee, nicht, ich weiß nicht, ob er General ist, Captain ist er, glaube ich. Mhm. Das ist für mich die ultimative Jason Isaacs Assoziation. Diese sehr, sehr fiese Rolle in The Patriot. Ja.
Das ist meine Nummer 1. Archibald Leach, a.k.a. Cary Grant.
Wow, also heute hatten wir ja wirklich eine gigantische Bandbreite.
Ja, total, total. Jetzt komme ich wieder mit so ein bisschen zweite Reihe, so fühle ich es zumindest, wenn ich über Jared Harris spreche.
Hey.
Auf meiner Nummer 1. Und an Björns Gesichtsausdruck könnte ich möglicherweise erkennen, dass er auch drüber nachdenken muss, wer ist denn das jetzt?
Ja.
Okay. Hat mitgespielt, unter anderem in Mad Men, in Tschernobyl.
Wen hat er in Mad Men gespielt?
Lane Price.
Spoiler, der ja auch dann irgendwann nicht mehr dabei war.
Genau. Lane Price, der dann aber auch Namensgeber war für Sterling Cooper Price, hießen sie ja dann. Zeitweise, diese Werbeagentur. Und also fangen wir mit Mad Men an. Er war eine Nebenfigur, die irgendwann in die Rolle kam. Er war ja so ein Buchhaltertyp, der aus Großbritannien eben rüberkam in diese amerikanische Werbeagentur, dann totaler Fremdkörper war, ein Alien war, der dann plötzlich da reinkam und mit spitzem Bleistift da gerechnet hat und Zahlen und dergleichen. Und das fand ich so faszinierend damals schon. Also das war die erste Rolle, wo ich ihn überhaupt, glaube ich, das erste Mal wirklich wahrgenommen habe und gesehen habe. Und er ist von so einer Nebenfigur plötzlich irgendwie ins emotionale Zentrum dieser Serie gekommen und eben auch hat eine der tragischsten Storylines in dieser Serie für mich begründet, weil, Spoiler, ja, wir reden immer über Spoiler, weil er sich ja umbringt im Büro und aufgrund von, ging irgendwie um Geld und Verschleierung und da sind sie ihm irgendwie auf die Schliche gekommen und das konnte er nicht mehr gesichtswahrend verkaufen sozusagen und hat sich dann das Leben genommen. Und das war ein echter Moment, der mich mitgenommen hat in der Serie. Also das fand ich schon beeindruckend und das war das erste Mal, dass er mir da wirklich aufgefallen ist. Über Tschernobyl, über die HBO-Serie habe ich in diesem Podcast auch schon das ein oder andere Mal gesprochen. Da spielt er diesen Legasov und ist im Grunde genommen das Gesicht dieser ganzen Katastrophe und großartige schauspielerische Leistung und wie er das rüberbringt, so auch dieses moralische Dilemma. Ich muss eigentlich der Menschheit erzählen, was hier gerade los ist, aber die politische Situation lässt es eigentlich nicht zu. Und wie verhalte ich mich? Und das spielt ja einfach toll. Ich habe ihn jetzt zuletzt, ich habe angefangen, The Foundation zu gucken. Da spielt er ja auch eine Rolle. Da ist er jetzt für mich nicht so herausragend, aber er ist jemand, den ich unheimlich gerne sehe. Und der auch ganz unterschiedliche Facetten und Gesichter hat, aber ist jetzt eben auch niemand. Björns Gesichtsausdruck war da auch wieder tatsächlich ganz, ganz hilfreich für mich gerade. Also niemand, wo man sofort sagt, ach ja, toll. Und man muss eben nachschauen, ja, wer ist denn das eigentlich? Insofern, ich glaube, auch da ist die Breite, die öffentliche Wahrnehmung in der Breite nicht so gigantisch, wenn es um ihn geht. Und vielleicht eher so eine Kritikersicht, wo man sagt, ja, feiner Kerl, aber tatsächlich aus meiner Sicht unterschätzt.
Was er gerade gesagt hat, viele verschiedene Gesichter. Ich finde, er hat ein ganz tolles Eingesicht, also im besten Sinne, weil es jemand ist, der so ein Charakterkopf ist,
ja,
dass der auch super cool schweigen kann. Also wenn du die Kamera auf den raufhältst, dann passiert schon so viel alleine dadurch, wie der blickt. Und das ist auch schon mal eine Qualität,
ganz ohne Stimme.
Ganz ohne Stimme, aber ich bin ja da nicht dogmatisch, Björn. Für mich kann auch Schauspiel mit Stimme, ohne Kopf, hinter
alles
der
kann
Tür,
nix wie muss.
Leo. Alles kann, nix muss, genau.
Ich unterbinde das jetzt hier einfach kurz. Ich bin mir aber gerade nicht sicher, hattet ihr Tschernobyl gesehen?
Ja.
Okay. Es gibt ja, ich glaube, in der letzten Folge gibt es ja diese Szene.
Wie es ausgeht.
Nein, ja, genau. Also Tschernobyl kann man, glaube ich, nicht.
Kann man, glaube ich,
nicht spoilern. Es gibt ja diese Szene, wo er, und auch da habe ich total viel gelernt, weil ich ja auch jetzt nie wusste, die ganzen physikalischen Zusammenhänge, warum ist dieses Scheißding eigentlich in die Luft geflogen, wo er das mit so Tafeln erklärt, was dann passiert. Ja. Ne? Und diese sehr eindrücklich, diese Balance, die in so einem Reaktor existieren muss und die dann aus dem Gleichgewicht geraten ist, das eben beschreibt. Und das finde ich so eindrücklich, die Kamera auf sein Gesicht und wo er dieses Dilemma, finde ich, total gut spielt. Weil auf der einen Seite, naja, er muss allen irgendwie reinen Wein einschenken, aber er muss gleichzeitig ja in einem Statement den Punkt machen, dass die Sowjetunion Scheiße gebaut hat. Mhm. Also, ne, indem man auf eine völlig falsche technologische Basis gesetzt hat. Und er entlarvt ja im Grunde genommen das ganze System. Und dieses Dilemma in dieser Serie, in dieser Rolle, toll gespielt. Ich fand's einfach super und die Serie ist fürchterlich. Ich finde, die Serie ist fürchterlich zum Anschauen, aber sie ist gleichzeitig so unfassbar gut. Es ist wirklich, ich habe selten das erlebt, dass ich so ambivalente Gefühle habe, während ich eine Serie geguckt habe, weil sie mich wirklich mitgenommen hat und wie das alles dargestellt worden ist. Und sie ist trotzdem so brillant, die Serie. Und Jared Harris hat einen großen Anteil daran, dass die Serie so toll geworden ist.
Ja, ist interessant, also dass der Name bei mir nichts ausgelöst hat, wobei ich generell meine Probleme mit Namen habe. Als du dann Mad Men erwähnt hast dann und die Rolle, dann war es mir wieder klar. Der ist mir auch noch in Erinnerung geblieben aus der Serie Carnival Row. Die ich sehr cool fand und wo er auch sehr beeindruckend drin spielt und auch aus der Serie The Expanse, die ich sehr gerne gesehen habe, wo er zumindest eine Staffel, glaube ich, auch mitgespielt hat. Ja. Und ich habe gerade so gedacht, weißt du, das ist ganz interessant, so diese Kategorie von Schauspielern, die schon auch einiges gespielt haben im Laufe ihrer Karriere und die du, also wo die, da geht's, wo es mir so geht, dass wenn ich das Gesicht sehe, ich sofort präsent habe, wer das ist und mich dann auch erinnern kann, aber der Name selbst bei mir nicht geklingelt hat. Das ist eigentlich eine gute, für mich gerade eine interessante Definition so für unterschätzt, wenn du den Namen nicht kennst, aber das Gesicht eigentlich schon oft gesehen hast.
Mhm. Ist vielleicht auch für einen Schauspieler, der so einen künstlerischen Anspruch hat wie er, und das unterstelle ich einfach mal, vielleicht auch gar kein schlechtes Zeichen. Also dass das dafür spricht, dass du auch immer in der jeweiligen Rolle untergehst und dann erst wenn du bei IMDb schaust, auffällt, ach, das ist der aus dem, den habe ich doch schon da gesehen. Aber jetzt, weil ich jetzt den Namen mit dem Bild zum ersten Mal zusammenbringe, ach, das ist ja eine Person. Und das ist ja eigentlich ein super Kompliment für jemanden, der eigentlich eher so ein Charakterdarsteller ist, als jetzt den Anspruch zu haben, der Leading Man in irgendwelchen großen Filmen zu sein.
Weil ich mir gerade noch mal kurz seine Filmografie aufgemacht habe, um das noch mal kurz zu erwähnen. In The Crown hat er auch mitgespielt, ja.
The Crown? Da war ich auch noch dabei, bei The Crown.
Da warst du auch noch dabei, ne?
Hat auch den Vater gespielt, ne? Von Elizabeth.
Ja. Ja, genau. Und Codename Uncle war er auch mit dabei. Und was ich gerade mit Grinsen feststelle, Ocean's 12, über den wir auch schon ganz oft gesprochen haben, würde ich jetzt auch nicht mehr hinkriegen, wo er da genau, aber steht in seiner Filmografie. Müssen wir vielleicht nochmal tiefer einsteigen. Also wenn ne, mal wieder irgendwie irgendwann nachts ZDF Info gerade mal nicht eine Frage der Ehre läuft vielleicht Ocean's 12 und dann.
Du sagst jetzt schon zum zweiten Mal ZDF Info, das ist ZDF Neo bitte. Ja? Ach, Neo. Info, laufen ja die Dokumentationen.
Ja, du hast ja recht, Entschuldigung. Siehst du, ich und programmatisches lineares Fernsehen.
Es lässt tief blicken, Daniel,
und es lässt stark nach. Ja, genau. Jared Harris, meine Nummer 1.
Ja, krass.
Schleifchen dran. Lange Folge nach der Sommerpause.
Aber gerechtfertigt, ne? Also wenn da so komische Meinungen und Deutung des Begriffs Schauspiel kommen, da muss man auch mal länger drüber reden können, finde ich.
Ja, also hab, wie gesagt, mit vielem gerechnet, aber mit dem Verlauf, also hier, ne? Sehr schön. Ihr enttäuscht mich einfach nicht.
Von Martina Hill bis Tom Cruise, alles mit dabei.
Ich bin schon jetzt auf deinen Titel gespannt, Micha. Also wie du das zusammen und welche Alliteration da, also das...
Schauen wir mal.
Sehr gut.
Apropos sehr gut.
Wir sind am Ende und damit Ende. Bereit, deine Themennominierung fürs nächste Mal zu empfangen, Micha.
Nominierung ist mir fast zu schwach als
Ja, Begriff. Hast du recht. In dem Moment, wo ich es ausgesprochen habe, es wird ja ein Diktat. Also insofern.
Genau. This is in order. Ich habe im Laufe der vergangenen Monate, wir machen das ja seit Anfang des Jahres, glaube ich, habe ich zwei Beobachtungen gemacht, seitdem wir uns entschlossen haben, einer von uns darf jeweils ein Thema unterbreiten und die anderen müssen Ja und Amen sagen. Die erste Beobachtung war, dass wir mit dem Begriff Biggie, beziehungsweise ihr beide mit dem Begriff Biggie immer sehr freigiebig umgegangen seid. Also was da schon als Biggie, also als große Megakategorie galt.
Beispiel?
Kann ich so nicht sehen.
Beispiel?
Weiß ich jetzt nicht mehr. Ja, komm jetzt nicht mit Fakten.
Deine erste Wahl, Daniel, hattest du als Biggie bezeichnet. Das war ein Biggie, wo wir dann noch ewig diskutiert haben, ob wir das aufteilen, was war
das? Ich habe doch gar keine andere Wahl. In dem Moment, wo ich etwas nominiere und es nicht nach Jahrzehnten, nach Geschlechtern oder nach Mondphasen irgendwie differenzieren kann, muss ich doch sagen, gut, wir machen da jetzt das ganze Große drum und so, One-Hit-Wonder. Und dann hieß also es, nee, und kannst du doch nicht und können wir nicht One-Hit-Wonder der 80er Wonder und der Biggie, 90er genau. Und das Beste von heute machen? Nee, so, dann ist es natürlich ein Biggie, und dann wird mir das irgendwann im Oktober aufs Butterbrot geschmiert. Ich würde inflationär damit umgehen. Aber gut, mach mal weiter, Micha, ich bin sehr gespannt.
Okay, also Biggie, inflationär. Das muss aufhören. Das war die eine Beobachtung. Die zweite Beobachtung war, dass wir sehr kreativ waren, alle, was die Kategorien betraf.
Ja.
Ich finde, das muss auch aufhören. Deswegen ist meine Kategorie beim nächsten Mal Top 3 90er-Jahre-Songs.
Okay. Hatten wir die noch nicht?
Das waren die Deutschen. Jetzt bist du völlig frei und bist nur noch deinem Gewissen verantwortlich, aber das kann ja bei dir auch schief gehen.
Und international haben wir gar nicht gemacht, ja? Was ist da passiert? Wie konnte uns das durchrutschen?
Wir haben noch einige offene Rechnungen, aber die muss jetzt wirklich mal beglichen werden.
Das stimmt.
Wenigstens also endlich ist Return of Eurodance.
Oh, geil.
Wenigstens einer passt auf. Und deswegen ja auch Biggie von wegen, es kann kein Biggie sein, wenn es ein Jahrzehnt Einordnung gibt. Das wollen wir mal sehen.
Ja, das ist tough.
90er ist hart. Ne? Also auch wieder mal gemessen an so die Dekade, in der wir dann irgendwie auch herangewachsen und erwachsen.
Und als ein Mann sahst du die Sonne aufgehen.
Flügel geworden sind.
Ja,
genau. Da kommen doch wieder irgendwelche Kinoabende an der Ostsee.
Daniel war 16 und sie war 32.
Goldstandard. Ja, alles klar. Ja. Super.
Danke.
Tschüss.